Außerirdischen sind da und versuchen den Sneakpot zu übernehmen. Aber nicht in Folge 675, denn hier erzählen wir euch, wie wir versuchen, sie zu verjagen. Mit mir hier der Mann, der schon morgens mit seinem Sohn Bier trinkt, Robert Krüger.
Ah ja, hallo.
Und neben ihm, mit der Kippe hinterm Ohr, das ist Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert kämpft mit den Stacheln, die ihm schlagartig aus dem Kopf wachsen, hin und wieder.
Oh, das ist aber gemein.
Stachelschwein-Stacheln.
Guten Abend. Ach ja, was ein Spaß.
Ich habe dich nicht Kakerlake genannt, das hätte ich auch machen können.
Ja, das stimmt.
Genau. The Roaches.
Ja. Und Robert war auch nicht ganz aus dem Film.
Nee.
Nö, aber ist egal.
Stimmt aber.
Nicht solche Fotos in die WhatsApp-Gruppe poste, muss ich damit leben, dass ihr mich...
Das war so lustig. Heute Morgen das erste Bild. Robert mit seinem Sohn beim Bier trinken. Dienstagmorgen. Ja. Arbeit.
Also keiner von...
Okay, der Sonnenschein hätte uns vielleicht stutzig machen können am heutigen Tag.
Ja, es war ja mehr Schneefall.
Ja, eben. Ja, Hagel fast. Also ich bin ein paar Mal eingehagelt worden heute.
Ich bin auch schon fast hagelvoll.
Ja, das kann ja heiter werden.
Ja.
Ja, aber du musst anfangen, Stefan. Ach. Du hast uns diesen Film...
Ich versuche mich ja noch ein bisschen zu drücken.
Ach so. Na dann.
Captive State. Worum ging's, Stefan?
Genau, das wollte ich doch sagen.
Okay, also wir fangen an. Die Erde ist übernommen worden von Außerirdischen und die irgendwie mit harter Hand, Überwachung die Menschen unterdrücken, beziehungsweise die Menschen sich selber unterdrücken lassen irgendwie. Und die Leute sind überwacht. Jeder hat so eine kleine Made oder sowas eingesetzt oder war es ein Wurm? Ich weiß nicht genau. Und
gute Frage. A bug ist auf Englisch. Genau,
a bug. Was? Ich habe da auch was ganz anderes erwartet, als sie das dann rausfischen. Naja, jedenfalls ist es so, dass eine kleine Rebellion sich formiert und versucht mit einem, also einen Anschlag zu verüben und damit dann eben einen Krieg gegen die Außerirdischen anzuzetteln und sich irgendwie frei zu kämpfen. Und wir erleben das eben aus der Sicht von einem von diesen Kämpfern oder Aufständigen oder mehreren und eben auch aus der Sicht von dem Polizeichef, aber schon irgendwie so ein wichtiger Polizeifuzzi, der aber auch irgendwie eine Beziehung hat zu einem der entsprechenden Kämpfer. Ja, wie hat's euch denn gefallen? Habt ihr ihn durchgucken können oder habt ihr ihn abgebrochen?
Oh, so hart. Du bringst ja Härten ins Gespräch. Also, er war ja nicht so lang, deswegen konnte man schon durchgucken, aber also ich habe nicht so ganz verstanden, was das soll. Also das erstmal ist das, dachte ich, oh ja, voll mein Genre, so eine Nahzukunftsdystopie mit Überwachungsstaat, das ist ja eigentlich genau mein Ding. Aber er konnte dann sich irgendwie gar nicht entscheiden, was er werden will. Also es war ja zum Teil, hat es dann so Krimi-Elemente gehabt oder so Thriller-Elemente, dann zum Teil eher so kriegsfilmmäßig. Aliens, ein Alien-Film war es ja eigentlich nicht. Die wurden ja praktisch nicht gezeigt. Das war ja, also nicht so, dass sie gar nicht gezeigt wurden. Sie wurden ja in ein, zwei Szenen.
Das sieht ziemlich cool aus irgendwie.
Diese Stachelschwein-Monster da.
Ja.
Aber eigentlich haben die ja keine Rolle gespielt, weil die hatten ja so eine, so Kollaborateure unter den Menschen. Hatten ja den Willen der Menschheit gebrochen offensichtlich und die menschlichen Kollaborateure haben halt diesen Überwachungsstaat. Genau, also im Endeffekt war das ja nur ein Vehikel, diese Alien-Invasion, um zu erklären, warum Amerika zu so einem harten Überwachungsstaat jetzt geworden ist.
So ein 1984er super Polizeistaat mit allem, jeder trägt einen Chip und so, volles
Problem. Genau, und ohne halt Demokratie, sondern es gibt eine eingesetzte Kontrollmacht, über die das Volk keine Kontrolle mehr hat. Dass das jetzt Aliens sind, war eigentlich scheißegal. Es hätten auch die Nazis sein können oder sonst irgendwas. Ja, eigentlich stimmt, jetzt überlege ich gerade. Das ist
QAnon.
Oder QAnon, ja. Ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei wie hieß diese Serie?
High Castle.
Genau, High Castle. Da war das ja auch so, da kamen die Nazis von außen und haben eben mit Atommacht die Amerikaner unterworfen und haben ab da halt entschieden. Und dann gab es halt Kollaborateure. Und so kann es dann halt auch aussehen. Also es ist dann halt, da war es halt gut gemacht. Und hier war es irgendwie nicht so gut gemacht, fand ich. Es war so, oh, so sehr saft und kraftlos.
Echt, ich fand es die ganze Zeit irgendwie sauspannend. Also
echt?
dieses ich weiß überhaupt nicht, warum ich das so gefangen habe. Ich hab es ja noch überlegt. Da ist ja dieses Ding, was sie bekommen, was sie dann irgendwo hingeben müssen. Und dann läuft der eine los, dann läuft der nächste los, dann geht's dahin. Und das dauert ja 20 Minuten oder wie lang diese Sequenz? Allein bis dieses Objekt übergeben wird an die nächste Person oder beziehungsweise bis dann quasi der nächste Schritt weitergeht. Und ich fand diese Szene, ich fand das so spannend. Ich saß da total aufgeregt und hab mir dann überlegt, so, ja, warum ist das denn aufregend? Du verstehst noch nicht mal genau, was ja, genau. Das Problem ist.
Ja, genau, das hat mich so genervt.
Und
das
trotzdem so, fand ich so aufregend.
Ich fand, das war so, ja, richtig, so effekthascherig, haschend. Genau, wie du sagst, ich hab's auch nicht so richtig verstanden. Und das, was ich gern verstanden hätte, oder auch das, was mir erzählt wurde, das wurde mir erzählt und wurde mir nicht gezeigt. Also mir wurde irgendwie eine actionreiche Szene gezeigt, die aber mit dem, was eigentlich erzählt wurde, nämlich die Aliens haben die Menschheit unterworfen, nur so indirekt zu tun hatte. Und das, was eigentlich relevant war, nämlich dieser Aufbau dieser Dystopie, wurde überhaupt nicht gezeigt, sondern wurde nur erzählt. Also ich bin normalerweise nicht so jemand, der das so verdammt, dieses Show Don't Talk, oder? Sagt man das
Show
so?
Don't Tell, ja.
Show Don't Tell, genau. Aber das war hier, also hier war es halt so krass, fand ich, was diese Elemente angeht, die mich interessiert hätten und die auch erzählt wurden, dass sie halt nur erzählt wurden. Und das, was an Action gemacht wurde, war so, ich hatte so das Gefühl, es war so, Kulisse. Macht halt ein bisschen Action, macht halt mehr Rentner ein bisschen hier und dort und versteckt sich vor diesen wahnsinnig gefährlichen Aliens in einem Glaskasten und ist alles so strange. Also.
Ja, genau, also das sind so ganz viele, also mir geht's ja wie dir, Christoph, ich sehe schon, was Stefan meint mit diesem, der Film war so ein bisschen so atemlos gemacht, die ganze Zeit so pushend, die Musik hat da gut dazu beigetragen, die ich eigentlich gar nicht schlecht fand. Und dann auch die Kamera, das drückte die ganze Zeit irgendwie, drückte das irgendwie weiter. Aber gleichzeitig bin ich da voll bei Christoph. Der Film hat ganz viele Sachen einfach hinterm Berg gehalten und hat versucht, möglichst komplex und kompliziert durch das Einführen von unfassbar vielen Personen, die dann teilweise keine oder nur absolut geringfügige Rollen hatten. Und, dann die Leute nicht miteinander reden zu lassen an den Stellen, wo sie vielleicht mal reden müssten oder so, sondern einfach die begegnen sich immer, sagen sich immer nur so knapp zwei Wörter oder so. Klar, die werden überwacht und alles ganz fürchterlich, kann abgehört werden, aber dadurch sitzt du als Zuschauer die ganze Zeit da und denkst dir, jetzt erklär mir doch mal einer, was hier los ist. Und es erklärt dir halt keiner, was da los ist. Und was dann ganz schön war, war diese, was Stefan gerade sagte, diese Szene, wo die das dann immer wieder weiter übergeben und so. Diese Aliens kontrollieren ja so ein bisschen alles, was elektronische Kommunikation und sowas angeht. Also wir sehen auch unseren einen Protagonisten, der arbeitet in irgendeiner Facility, wo irgendwie Daten kopiert werden und danach werden die Datenträger vernichtet, weil es halt irgendwie keine moderne elektronische Kommunikation mehr gibt. Auch Handys scheinen irgendwie sowas Outlaw-Produkt zu sein. Und deshalb ist das dann wieder alles so total analog. Leute veröffentlichen Sachen in der Tageszeitung oder lassen bestimmte Botschaften übers Radio verbreiten oder so und dann setzen sich so Ketten von Aktionen in Bewegung, weil irgendwelche Schläferzellen das dann hören und so. Das hat dann schon sowas von, weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, es könnte auch so die Planung für den Bankraub oder so zu sein, wo man nicht vom FBI vorher erwischt werden will oder sowas in der Art.
Aber das schien mir auch eben nur so Vehikel zu sein, so dieses, okay, wir wollen das mal auf diese Weise erzählen, so Informationen weiterzugeben, wenn man nicht diese leichte Möglichkeit des Handys und der elektronischen Datenübertragung hätte, aber in der Jetztzeit. Ja, okay, wie machen wir das? Es muss eine unheimlich mächtige, okay, wir nehmen mal außerirdische Macht, die uns das verbietet. die uns die Handys wieder wegnimmt, weil sonst fällt uns keine Möglichkeit ein, wie wir Handys aus dieser Welt wieder wegdenken können. Also mir schien immer, diese Aliens, die sind nur so das Mittel zum Zweck, um eine Story zu erschaffen, die sie sonst nicht, oder nicht eine Story, sondern ein Setting zu erschaffen, was sie sonst nicht hingekriegt hätten. Also eben dieses Jetztzeit ohne Handys schaffen wir nur mit Aliens. Also diese Aliens, die waren so, die waren für nix gut.
Ich glaube, die, ja, also ich bin da schon ein Stück weit bei dir, dass mit den Aliens, dass es irgendwie nur ein Vehikel ist, um einen Überwachungsstaat zu inszenieren. Wahrscheinlich aber auch der Tatsache geschuldet, dass der Film nicht so das wahnsinnige Budget hat. Also ich habe irgendwas gelesen,
ja, 20 klar.
Millionen.
Das kommt noch dazu,
geschätzt, ja. Steht in der. In
also die haben sie ja gezeigt. Also sie waren ja, das dachte ich auch erst so, okay, die haben überhaupt kein Geld, die Aliens zu zeigen. Deswegen erzählen sie alles über diese Aliens, aber sie haben sie ja gezeigt. Also
ja klar, aber du hast dann halt wahrscheinlich nicht genug Geld, um damit jetzt 10, 20, 30, 50 Szenen zu machen, sondern du renderst dann eine hin und dann bist du da mega stolz auf deine eine Alien-Szene und dann noch eine zweite für den Schluss und dann muss ja, aber auch stimmt. gut sein.
Ja, es waren zwei, glaube ich, gell?
Ja, und aber auch da, was du gesagt hast, versteckt sich vor den Aliens in einem Glaskasten, dann kommen diese komischen Dinger und die sehen dann alle aus, als wenn es so Kästchen sind und dann kleben die da dran und irgendwann sind die dann weg und nichts davon wird erklärt und du denkst dir so, nee. Hä? Ja. Manchmal haben sie so diese ultra krassen Waffen, so, weißt du, ganz am Anfang in dem Auto, wo die da so verplatzen. Ja. Und dann aber, ja, kann man sie offensichtlich dann doch wieder in so einem Hand-to-Hand-Combat dann doch besiegen manchmal. Und dann gibt es diese komischen Hunter-Einheiten, die aus irgendwelchen Gründen mit, weiß nicht, mit Raketen in den Boden einschlagen müssen, bevor sie da ankommen, weil sie nicht landen können oder so.
Ja, oder auch wenn die Raketen von denen starten, die beschleunigen übers Wasser. Dann halten sie kurz an, dann starten sie senkrecht nach oben.
Ja, es ist passieren lauter so komische Dinge. Und so,
crazy.
Ja.
Es raucht vielleicht ganz noch cool den einen, eigentlich. Den Hauptdarsteller vielleicht noch erwähnen oder einen, der den top-credited Hauptdarsteller, den Polizeimenschen, wird gespielt von John Goodman. Und dann haben wir in einer der Nebenrollen als eine ominöse Prostituierte noch Vera Farmiga. Ansonsten kannte ich da jetzt niemanden. Weiß nicht, wie es euch ging.
Bin auch noch das waren auch die einzigen. Meine ich.
Ja, also da weiß ich ja nicht, wie viel vom Budget da jetzt dann für einen John Goodman drauf geht, aber für die Aliens bleibt da dann wahrscheinlich nicht mehr viel.
Für die Bombe haben sie auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Budget benutzt. Nur so ein Schleim. Nur so ein Schleim und sagt, das ist die Bombe.
Das ist die, ja gut, aber
so sieht die aus bei Aliens.
Der war ja schon ganz cool computeranimiert.
Ja, super.
Also wie das da...
Schmiert sich so ein bisschen Schleim ans Bein und dem anderen.
Aber das fand ich wiederum gut. Das fand ich wiederum gut gemacht, weil das musstest du sehen, um am Schluss in der Szene so mit so minimalistischen Mitteln das letzte bisschen vom Film zu erzählen. Das fand ich dann wiederum gut.
Ja, das stimmt. Das habe ich eben auch nicht übel genommen. Aber das war schon auch sowas. Okay, wir haben mit ganz wenigen Mitteln haben wir jetzt was gezeigt und das ist okay. Also das kann man machen. Da haben sie wenigstens was gezeigt. Aber,
Ja, zwischendurch, da werden dann immer so Leute deportiert, so mitten auf der Straße werden die weggefangen und in weißen Lieferwagen davongefahren und
ins All geschossen.
Was auch immer. Ja, weiß kein Mensch. Und also,
Arbeitsplanet so, oder so.
Ja, genau. KZ-Planet.
Also ganz viel von dem, auch das dass die elektronischen Sachen beschlagnahmt sind und so, das muss man sich alles so im Laufe des Films zusammenreiben. Das wird einem nicht erklärt und ja, ich bin durchaus für Filme, die mich nicht für doof halten, die mir auch vielleicht ein bisschen was zutrauen, mal selber was an Informationen zu extrahieren. Aber Filme, die das zum Prinzip machen, ganz viele Informationen mir vorzuenthalten, einfach nur because we can und damit es dann so eine Pseudospannung erzeugt oder diesen gehetzten Zustand, das fand ich dann irgendwie auch so ein bisschen aufgesetzt und anstrengend beim Zugucken. Obwohl ich das Ende ganz gut fand.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mich ans Ende erinnern kann. Ich habe ihn gut auch jetzt schon vor einer Woche gesehen, aber also er hat nichts hinterlassen bei mir.
Okay.
Also danach, es war, dass ich direkt danach gedacht habe, so, okay, hat wahnsinnig viel auf mich eingeredet, hat mir währenddessen gehetzte Szenen gezeigt und es bleibt nichts übrig. Also verpufft bei mir irgendwie. War jetzt nicht so, dass er mich sehr geärgert hätte oder so, aber hat mich nicht irgendwie berührt.
Stefan, du fandst ihn doch gut. Jetzt erzähl mal. Was hatte ich?
Komm.
Wir haben jetzt so viel Negatives gesagt.
Mich hat eben diese, was ich aber vorhin schon gesagt habe, diese krasse Spannung, die mich aus irgendeinem Grund so an den Film gehalten hat. Es war auch so gefühlt so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von früher oder vielleicht jetzt auch schon von euren Kindern, wenn es zu aufregend wird, dass man mal kurz ausmacht und was anderes macht. Also solche Situationen hatte ich oft so. Ich gucke jetzt mal schnell was anderes. Ich gucke mal in der Wikipedia, wie es weitergeht. Ah, okay, alles klar. So hat der Film mich erwischt gehabt und irgendwie, ich hatte, seid ihr noch da?
Ja, klar.
Okay.
Ja.
Nee, weil mir wurde hier gerade ein Fehler angezeigt. So hatte der Film mich erwischt gehabt bei es ist schwer zu sagen. Also die Spannung, das, was er erzählt hat, auch dieses, wo ihr euch beschwert habt, dass das irgendwie alles nur so Vehikel war, irgendwie war es für mich, für mein schlichtes Gemüt, ausreichend. Und
dein schlichtes Gemüt.
Also mich hat er wirklich gut unterhalten. Es ist, wenn ich vorher gewusst hätte, was das für ein Film ist, hätte ich ihn auf keinen Fall gewählt, weil das ist nicht so irgendwie mein Film. Aber jetzt, also von vorher jetzt betrachtet, aber so beim Nachher, ist so ein typisches Sneak-Erlebnis, wo ich sage, so, boah, das hätte ich eigentlich nicht gebraucht. Aber ich bin jetzt froh, dass ich ihn gesehen habe. Ich mochte auch, dass es da mehr als eine offensichtliche Wendung gab, wie es da weiterging. Und ja, von daher, also, und ich fand die Aliens sahen irgendwie cool aus. Also zum einen.
Wenn sie mal gezeigt wurden, ja.
In der Anfangsszene oder später wurden die ja nochmal gezeigt. Das fand ich schon ziemlich cool. Also, ja. Von daher, ich weiß nicht, wie ich da jetzt euch noch Begeisterung entlocken kann, aber ich fürchte, der Zug ist abgefahren.
Ich fürchte auch, das hat mich nicht erreicht irgendwie. Vielleicht, wenn es weniger mein Genre gewesen wäre, vielleicht hätte das geholfen. Weil er fängt halt so wirklich so an mit, das ist eine Alien-Dystopie mit Überwachungsstaat. Das ist halt mein Ding, aber...
Ja, stimmt. Und das ist nicht so mein Ding, sondern mehr dieses mit Wendung und mit ein bisschen...
Und Thriller und so, genau.
Thriller, das ist mein
Thriller Ding. Thriller ist nicht mein Ding.
Genau, aber das ist ja das, was ich dann am Ende bekommen habe, ja.
Ja, genau.
Ich musste so ganz, ganz oft musste ich an Half-Life denken, das Spiel oder die Spiele eigentlich. Es ist ja auch so, da sind ja dann auch diese Aliens auf der Erde und speziell in Half-Life 2 dann. Und du läufst da halt durch die Straßen und irgendwie ist alles, ich meine, da sind die Aliens dann wirklich absolut mega omnipräsent, die sind einfach immer und überall und du musst sie halt wegschießen, aber die Stadt ist so ein bisschen alles im Arsch, so nichts, die zivile Ordnung ist zwar hier noch so halbwegs da, aber auch, ja, diese drückende Stimmung, die auf allem liegt, die ist in Half-Life halt auch so da und dann da hatte ich ein paar Mal dran gedacht und Matrix kam mir mal in den Sinn während des Guckens so, dass speziell als sie diesen Bug rausgenommen haben und so mit so Untergrundärzten und so, war ich dann irgendwie so, erinnerte mich irgendwie an Matrix, ich weiß auch nicht warum. Und dann formt sich diese Terrorzelle, aber irgendwie...
Auch dieses Hut hatte ich das Gefühl, irgendwie schon mal gesehen zu haben. Also das ist kein Hut, sondern dieses Display, weißt du, wo wenn die Leute laufen und der scannt da so drüber und der zeigt dem an, was das ist, das kam mir auch so vor, als hätte ich das in irgendeinem Computerspiel entweder schon mal selber gespielt oder mal gesehen in irgendeinem Video, wo es jemand mal spielt oder sowas. Das kam mir auch irgendwie saubekannt vor.
Wird so nicht dieses amerikanische Überwachungssystem, mir fällt jetzt der Name nicht ein, immer dargestellt, ich weiß nicht, ob das wirklich so aussieht. Wie heißt denn dieses... Oh Gott, fehlt mir der Name. Bei Navy CIS benutzen sie das auch. Keine Ahnung.
Keine Ahnung, da habe ich nie drüber, das habe ich nie geguckt.
Du hast nie Navy CIS geguckt?
Nee, ich glaube keine einzige Folge.
Ich auch nicht.
Da gibt es ja mehrere Iterationen, da habe ich manche davon sehr intensiv. Also Navy CIS LA habe ich nicht komplett gesehen, aber...
So viele im Staffel. Fernsehen oder
kann man
auf Netflix gucken?
Ich weiß gar nicht, ob man das auf, wahrscheinlich eher Prime, aber Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man das, aber ich habe es im Fernsehen gesehen.
Wir erinnern uns nicht mehr so an den alten Christoph, aber bevor er Netflix hatte, war er ganz harter Fernsehjunkie.
Total, total.
Stimmt.
Man mag es kaum glauben.
Ist nicht jetzt auch wieder Let's Dance? Guckt ihr das?
Ja, ja, das schauen wir. Aber das schauen wir auch aus der Konserve. Also wir nehmen es auf und schauen es dann häppchenweise mit den Kindern zusammen.
Ach, das ist
was
schon
total ätzend ist, weil RTL unterbindet, Werbung zu spulen. Das ist unschön.
Das hängt aber an deinem Rekorder, ne? Ist der von Unity Media, also von Vodafone?
Ja, ja. Nee, aber das hängt nicht, nee, das entscheiden die Sender. Bei manchen Dingen, die man aufnimmt, kann man es spulen und bei manchen nicht.
Ich weiß, aber es gibt auch Rekorder, denen dieses Signal, was da ausgesendet wird, einfach scheißegal ist.
Oh, okay. Ja, das wäre natürlich
gut. Es entscheidet ja der Rekorder, ob er sich daran hält, dass er das nicht spult oder nicht.
Ja, Vodafone tut das.
Ja, natürlich.
Also, sonst könnte ich zum Beispiel kein Football schauen, wenn das, weil bei Football überspringe ich nämlich die Werbung einfach. Was es sehr angenehm macht.
Ja.
Ja gut, wollen wir da jetzt irgendwie ein, achso, Thema, du guckst das mit den Kindern, ich habe gerade mit meiner Tochter drüben, ich habe das jetzt verlassen,
wieder die Szenerie,
um hier zu podcasten, aber die guckt drüben gerade Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe.
Das kenn ich nicht.
Dann was, den kennst du
kannst
nicht?
Ja,
Louis Define?
Nächste Mal Louis und die
Stachelmonster. Ach, den alten, oh Gott, echt, das kann man noch schauen?
Weiß ich nicht, das probieren wir gerade aus, ich werde mir das nachher berichten lassen, ob das ging
oder nicht.
Aber sie hat bei den ganzen Pup-Szenen schon mal sehr gelacht und wenn der Außerirdische kommt und mit seiner außerirdischen Sprache, die ja ungefähr so geht, hat sie sich schier weggeeimert auf dem Sofa. Also sie ist 4, muss man dazu sagen. Naja, über diese eine Szene, die irgendwie so Selbstmord andeutet, hat meine Frau dann drüber gespult und kurz danach bin ich dann rausgegangen. Keine Ahnung, wie das jetzt weiter abläuft da hinten.
Ist das Ihr erster Langfilm oder habt ihr schon öfter mal Langfilme geguckt?
Wir haben einmal Winnie Pooh gesehen, glaube ich. Der ging ja auch irgendwie eine Stunde oder so ungefähr.
Okay.
Aber so in der Größenordnung ist das, fängt das jetzt gerade erst an. Weiß ich, vielleicht gab es nochmal einen anderen. Weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Irgendwas Animiertes bestimmt. Haben wir schon mal nochmal irgendwo geguckt zwischendurch. Ansonsten, nee, das Längste, was ich so gucke, ist so Sendung mit der Maus oder so. Eine halbe Stunde.
Wir haben irgendwo auf YouTube 20 Minuten nur Maus geguckt. Und
ja, das, die Mausclips, oh ja, da hat sie, glaube ich, alles gesehen, was da gibt. Jede Folge 10-mal.
Da gibt es eine, wo die Maus eine Ukulele hat. Und als das zum ersten Mal aufgetaucht ist, ist sie, sag Mama, halt, ist sie losgestürzt, hat die Kinderukulele geholt. Lück, lück, lück. Und dann spielt die Maus was und sie sitzt daneben und haut auch voll in die Seiten rein.
Sehr gut.
Dann müssen wir das immer wieder zurückspulen und dann müssen wir das nochmal gucken und ja. Mickey Maus, Lück. Ach, du möchtest Maus. Ich weiß nicht, warum die Maus immer Mickey heißt, aber Mickey Maus immer, ja.
Ja. Ich habe übrigens mal geschaut, Navisphere, es gibt's nur zu kaufen bei Amazon. Bei Join gibt's eine Flatrate jeweils, wo ich glaube von jeder so 2 bis 3 Staffeln in der Flatrate sind. Und bei Amazon sind alle Staffeln, aber eben zu kaufen. Was bei Navisphere ist, 17 Staffeln sind.
17 Staffeln?
Krass, oder?
Boah.
Und LA sind 11 Staffeln. Habe ich wahrscheinlich 9 von gesehen. Und New Orleans sind 6 Staffeln nur. Es war aber auch nicht so gut, muss ich sagen. Habe ich, glaube ich, höchstens 2 Staffeln gesehen. Das ist krass, wie viel es ist, gell? Wahnsinn.
Ja, krass.
Und dann war ja noch dieses auf Hawaii, das hieß aber anders, Hawaii 5-0.
Ja.
Das war ja im Endeffekt, hing auch damit zusammen.
Oh, okay.
Also es war ja eigentlich ein Remake von so einer, ich glaube, 70er-Jahre-Serie. Aber spielte in dem, wie nennt man das, in dem Universum, in dem auch Navisphere LA spielte, so dass da auch Figuren von den Teams sich dann besucht haben und dann eben so Ermittler von Navisphere LA auch auf Hawaii dann rumgedoktert haben und so. Das war ganz nett.
Auf und Hawaii würde ich auch gern drehen.
Vom Vibe war das ziemlich ähnlich. Naja, wir haben noch keine Punkte an unseren Film gemacht, oder?
Ja.
Dann lass uns das mal tun.
Dann fangen wir an.
Ach Gott, ich auch noch.
Boah. Einer muss ja halt anfangen.
Ja, es ist nicht mein Film. Mich hat dieses unheimlich viel Erzählen ohne zu zeigen genervt. Er hat mich aber dann nicht mal genervt. Es war, also war, für mich war das saft- und kraftlos. Ich gebe, boah, das ist echt sauschwer. 3,5, 4 sowas.
Okay,
ja, Bob. 3,5 ist nichts für mich. Ich gebe 3,5.
So sehr geärgert hat er mich nicht. Also ich mochte das Ende so. Zwischendrin hat mich ein bisschen geärgert. Deshalb komme ich bei 5,5 raus.
Gehe ich die Folge weiter, aber ich habe mir schon vorher überlegt, dass ich 7,5 Punkte geben werde. Weil obwohl es nicht so ganz mein Film war, war es doch irgendwie mein Film dann. Überraschend. Und ja, ich war schon ganz schön aufgeregt dabei. Ja. Ich hoffe, wir haben euch jetzt irgendwie eine Idee geben können, ob der was für euch ist oder ob eher nicht.
Ich befürchte, wir haben ihn zu sehr runtergemacht, um diese Möglichkeit noch offen zu halten.
Das ist ein bisschen schade eigentlich.
Ja, schade.
War ich nicht enthusiastisch genug? Er ist schon gut. Aber er wird allgemein, ich habe ein bisschen nachgelesen, er wird nicht so gut bewertet. Ich glaube, ich habe einfach den Film in falsche Luftröhre gekriegt. Und
nee, er hat einfach deinen Geschmack getroffen. Ist ja okay. Also
ja, oder so.
Kann ja den Geschmack treffen.
Ja. Wenn sie den zweiten Teil machen, will ich wissen, wo diese Stein-Alien-Raumschiffe hinfliegen und wie es da auf diesen...
Die Raumschiffe fand ich sahen cool aus. Fand ich gut.
Die sahen cool aus. Ich weiß nicht, warum die so aussehen müssen, aber die sahen cool aus. Und warum sie so starten müssen, haben wir auch schon besprochen. Das ist auch komisch. Aber das will ich alles wissen. Also da dann bitte mit mehr Budget.
Ja, aber genauso andersrum. Warum sollen sie nicht so aussehen? Das finde ich das Coole eigentlich. Die müssen ja nicht immer wie die Enterprise aussehen. Die können auch mal wie so ein großer Stein aussehen. Ich fand das ganz gut.
Ja. Das ist vor allem wahrscheinlich leicht zu bauen. Nimmst so einen Matschklotz, wirfst ihn an die Wand, lässt ein bisschen runterlaufen, einmal Hitzeföhn drauf, dass er fest bleibt und dann schmeißt ihn durch die Szene. Vielleicht ist er auch auf dem Computer gemacht worden. Das könnte natürlich auch sein.
Könnte auch sein, ja.
Ja. Was nicht am Computer gemacht worden ist, sind hingegen unsere Getränke. Gentlemen. Wurde getrunken? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Ich kann mich nicht erinnern. Ja, vielleicht mit der Prostituierten vielleicht. Hat er da vielleicht was getrunken? Bin ich aber nicht sicher. Nee, ja, ich glaube, es war nicht
getrunken. Die hat ihm bestimmt irgendwas
schön, gegeben. Nick King Cole. Das hat mir gut gefallen.
Also ich hab hier was mit dem Film überhaupt nichts zu tun hat, wo ich einfach vorhin geguckt habe, wo ich Lust drauf habe, weil mir nichts eingefallen ist, was zu dem Film passt. Ich trinke Metaxa 12 Sterne. Einfach aus Lust.
Den haben wir doch auch mal bei irgendeinem Event gehabt, oder? War das nicht?
Genau. Ich glaube, die Flasche habe ich sogar da bekommen. Das war ein sehr schönes Event.
Ja. Ich trinke heute mal was Edles. Einen Glenfiddich, 21 Jahre. Rumcask Finish. Einfach auch, weil ich Lust drauf habe.
Ich habe gestern eine auf YouTube von Vlad the Bartender, ich weiß nicht, ob wir über den hier schon mal...
Haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich.
Ja, haben wir. Hast du schon mal
erwähnt. Der jetzt seit kurzem irgendwie, glaube ich, irgendwie in den Botox fast gefallen ist oder so. Jedenfalls... Oh Gott. Also, oder er hat sich fett unterspritzt. Also der sieht jedenfalls irgendwie, der hat innerhalb von 3 Wochen 30 Kilo im Gesicht zugenommen. Ganz seltsam. Also, ich weiß auch nicht.
Ja, oder er hatte eine Pause gemacht und die anderen Dinger waren noch altes Material.
Ja, aber das Gesicht sieht so komisch glatt glänzend. Also es sieht es seltsam aus.
Oh, fies.
Jedenfalls hat er New Orleans Cocktails gemacht und hat so Sachen wie La Louisiane, Vieux Carré und so Sachen gemacht und auch den Sazerac. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, oh geil, machst du heute Abend schön Sazerac, hab alles hier, hab den Zuckersirup oben vergessen und trinke jetzt Campari Soda.
Oh. Das ist ja nicht mal, ist da ja nicht mal drin.
Ja, aber ich habe sonst hier nichts irgendwie.
Ich habe gedacht, okay, jetzt kommt irgendwas so, trink halt normalen Old Fashioned oder, ach nee, ist der Zuckersirup fehlt ja. Trink halt einfach pur den Rye oder was auch immer. Aber
könnte ich auch so machen. Ich habe auch noch keine Eiswürfel. Ich habe jetzt endlich wieder Eiswürfel. Ich kann jetzt zumindest gleich mal Eiswürfel holen gehen. Aber Aber wenn ich eh vom Mikrofon weggehe, vielleicht hole ich mir auch Zuckersirup. Als nächstes wird aber der Christoph.
Das Zeug ist geil.
Ja, kannst du ja, du kannst auch gerne noch.
Das ist wirklich, ich,
der so. Das ist auch super.
So, Leder ist die hauptsächliche Note, die ich da.
Ich muss mich heute hart zurückhalten, weil ich morgen früh aufstehen muss. Obwohl ich Urlaub habe. Aber ich habe mich breitschlagen lassen, morgen doch 3 Ortstermine zu machen, weil mein Kollege auch im Urlaub ist. Und was unserem Chef heute Nachmittag panisch aufgefallen ist, was soll ich denn jetzt machen? An wen soll ich mich denn wenden, wenn die Leute mit Probennamen kommen? Habe ich gesagt, gib sie mir weiter, ich plane mir das ein. Und hatte dann ich hatte schon letzte Woche eingeplant, dass ich morgen mal einen halben Tag ins Gelände fahre, mal zur Abwechslung. Kann man ja mal machen. Deswegen werde ich heute nicht so viel trinken.
So, dann nicht hart betrunken. Okay. Nicht, ja, Vorsicht mit der Versicherung da, ja, bei sowas, bei so halb arbeiten im Urlaub und so, ganz böse.
Ja, nee, stimmt. Das wird einfach als, der Urlaub wird halt wieder zurückgegeben an dem halben Tag.
Ja, okay. Das, ach so, ja, dann geht's.
An dem halben Tag ist halt dann kein Urlaub. Ja, es stimmt. Hatte ich ja auch schon, dass ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin, weil ich das Gefühl hatte, ich bin noch zu dicht.
Sau lustig.
Kann mich sogar einmal erinnern, wo ich dann zu unserem Laborant gegangen bin und gesagt, du, ich habe deinen Termin um 1. Fahr da bitte hin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon nüchtern genug bin.
Mittags um 1. 12 Stunden, nachdem du aufgehört hast, ja, zu saufen.
War ich sicher, aber das ist dann halt so ein Hangover, der sich auch überhaupt nicht gut anfühlt.
Ja, ja. Boah, schon ein Schild daneben ist, boah.
Kommt vor, ich glaube, das war die Nacht, wo ich gekotzt habe, nach der Aufnahme. Die Aquavit-Aufnahme.
So schlimm soll es heute aber nicht werden.
Nee, über was muss ich denn jetzt reden?
Du Sag redest mal. Über Vajana.
Aha, rede ich da alleine drüber?
Nee, da reden wir zusammen drüber. Ah, du kannst ja schön. So ein bisschen hinleiten, während ich schnell hochsprinte, Zuckersirup hole und Eiswürfel hole und dann wieder da bin, wenn du fertig bist und erzählt hast, worum es geht. Wie wäre das?
Das ist ja super.
Ich kann auf dir warten, aber nee, was guckst du? Onward sprichst du danach. Alles klar, gut, dann mache ich das dann. Trinke ich jetzt noch ein bisschen Wasser.
Vajana. Vajana ist ein Disney-Film. Disney-Pixar-Film, was auch immer. Ich glaube Disney-Film in erster Linie in diesem Fall. Über den die Claudia auch schon gesprochen hat, meine ich. Ist also alles kalter Kaffee, was wir hier besprechen. Ist aber egal. Ich bin ja jetzt erst im Disney...
Kalter Metaxa, möchte ich sagen.
Genau. Im Disney Rewatch ist es ja nicht, sondern auffrischen. Auf den neuesten Stand bringen. Ich habe mit Disney nach König der Löwen aufgehört.
Das war 1984. 94.
94, ja, genau. Und Vajana ist so ein bisschen... wahrscheinlich so wie jeder momentane aktuelle Disney-Film, ist nicht so das typische Prinzessin-Prinz-Disney-Film, sondern es handelt von einer hawaiianischen polynesischen Häuptlingstochter, die entgegen der Ansage ihres Vaters hinaus aufs Meer will und die Welt erkunden will. Und er möchte, dass sie hier auf der Insel bleibt und seine Nachfolge antritt und
repräsentiert.
Und was wollen wir denn da draußen? Das ja ist doch Quatsch. Wir müssen auf jeden Fall auf der Insel bleiben. Und sie will halt was sehen und sie will sich vor allem auch nicht sagen lassen, was sie zu tun hat. Und das lässt sie auch nicht und folgt einem alten einer alten Legende, die sie von ihrer Großmutter hat. Nämlich ist irgendwie, die haben irgendwie solche Fischfangprobleme, irgendwie es verdorrt alles und es sind keine Fische mehr da und das Ganze liegt wohl an einem Fluch. Da hat ein Halbgott einer Meeresgöttin oder sowas irgendein Stein gestohlen, ein Gem, und deswegen lässt die das jetzt alles verdorren und Vajanas Aufgabe ist es jetzt eben, das wieder gerade zu rücken und diesen Halbgott zu finden und diesen Stein zurückzubringen, diesen Edelstein und im Endeffekt das den Teil ihres Meers zu retten. Und das macht sie dann, macht sich auf, findet diesen Halbgott, der gespielt wird oder gesprochen wird von The Rock, Dwayne Johnson.
Sau lustig.
Dann sind die eben zusammen unterwegs und das, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass die Musik, ist ja immer sehr wichtig in so Disney-Filmen, die Musik und auch die Lieder, da werden ja dann auch Lieder gesungen, das ist hier auch so, nur mit dem Unterschied, dass hier die Musik von Lin-Manuel Miranda komponiert wurde, zum Teil auch eingesungen wird, also es sind einzelne Lieder drauf, die, wo man auch seine Stimme hört und dann, das Ganze klingt dann, also gerade wenn man es auf Englisch schaut, ich habe es auf Englisch geschaut, klingt dann echt hart nach Hamilton, finde ich. Also
total, ja.
Gell? Also so, wenn sie singt, das könnte auch Angelica sein oder
ja, ja.
Oder Eliza. Ist so fantastisch.
Da dachte so, ich, also, jetzt Eliza, passt das super rein.
Wo man dann doch merkt, okay, Lin-Manuel Miranda hat schon auch so eine Masche des Komponierens. Gell? Das ist so, ja, Hamilton ist genial und ist auch innovativ und so. Aber es erfindet dann doch das Lin-Manuel Miranda-Rad nicht immer ganz neu, sondern ich weiß nicht, was zuerst war. Ich glaube, die kommen so etwa aus der gleichen Zeit, die beiden. Das ist, glaube ich, von 2015 ja. Oder so. Es ist schon, er hat sich da schon bei sich selbst bedient, bei einem von beiden. Ich weiß es nicht. Aber ja, ist ja nicht schlimm.
Wenn, also wenn du das eine am Schreiben bist, wenn dann das andere mit rausfällt, ja, bist halt gerade so im Flow.
Außerdem, ich finde es schön. Es hat sowas, musikalisch hat es dann eben sowas wie Hamilton für Kinder oder obwohl, glaube ich, Hamilton die Kinder, also meine Kinder eher gucken können als Vaiana. Vaiana ist dann doch an manchen Stellen gruselig, zu gruselig für meine Kinder. Also gleich diese Anfangsszene, wo dieser alte Fluch erzählt wird, da waren meine Kinder raus.
Ja, den kann man ja überspringen.
Ja, müsste man wohl,
ja. Da dachte ich mir auch so, hey, dann springst du einfach an die Stelle, wo, und dann ist ja ganz viel schön und dann der Showdown
ja,
ist
aber ja,
heftig.
Genau. Stimmt. Ja.
Ja, ja, da wird's halt auch super aufregend, also für Kinder, für uns, ich konnte es gerade so aushalten, ich musste auch nicht ausmachen. Also ich musste auch zweimal ausmachen, weil das Kind gemeint hat, aber das war wohl
echt heftig.
Ja.
Oder auch in der Höhle, das ist auch ein bisschen gruselig. Ja, insgesamt, ich muss sagen, was die Story angeht, ich war, wie gesagt, ich habe wenig bis keine Erfahrung mehr mit aktuellen Disney-Filmen oder keine Erfahrung mit aktuellen Disney-Filmen. Und muss sagen, Disney hat sich halt schon, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, über Frozen, hat sich schon krass entwickelt. Also gerade was eben erzählt wird, ich finde das so geschickt zum Teil. Sie erzählen in den gleichen Mustern. Es ist immer noch, auch hier, es wird ja sogar thematisiert, ja, wo sie dann sagt, sie ist keine Prinzessin. Und der The Rock sagt dann zu ihr, irgendwie, ja, du bist die Tochter des Häuptlings. Und hier, du hast so einen tierischen Sidekick, der hat irgendwie so einen völlig
das,
nutzlosen
die Suchen, Hahn das dabei. So geil, das ist.
und noch irgendwas, und singst Lieder oder irgendwie noch so ein Beispiel, meinst du, ja schon, du bist schon die Prinzessin. Also, ja.
Wenn du jetzt noch anfängst noch so, zu singen.
Ja, genau sowas. Er geht da schon so ein bisschen auf die Meta-Ebene. Das ist schon klug gemacht und man kommt dann schon auch zu dem Schluss, ja, in den Mustern ist das alles immer noch genauso wie 1974 oder weiß der Teufel wann eben diese ganzen alten Disney-Filme. Aber in dem, was erzählt wird, ist es halt echt modern. Es geht um eine junge Frau, die einfach entscheidet, Badass zu sein und dann eben auch Badass ist und dafür keinen Mann braucht, der irgendwie, der sie irgendwie rettet oder so. Und im Endeffekt kickt sie ja eher seinen Arsch und nicht umgekehrt, obwohl er ein Halbgott ist. Also ich finde das sehr cool und erfrischend.
Ja, also hat mir auch außerordentlich gut gefallen. Ich fand es da auch so schön aus. Vielleicht ist auch daran.
Oh ja, es fühlt sich so gut an, gell? Es ist so.
Ja.
Es hat diese Meer und Südsee und Meer, Surfen. Genau.
Bisschen Surfer-Vibes.
Ja, ja, total.
Alles ist echt so gut.
Macht echt Spaß, ja.
Auch wenn die Welle dann immer mit ihr redet, oder das Meer redet, das ist ja dann immer irgendwie eine Welle und denkst, oh ja, ja, da.
Obwohl es so kitschig ist, aber es total. Ist egal. Es ist super gut. Ja. Und es kommt völlig ohne Love Story aus. Also es ist überhaupt keine Love Story in dem Film. Super. Also es.
Ja, ich dachte zwischendrin so, jetzt zwischen den beiden, aber.
Nee, aber gar nicht.
Ist
gar
nicht, passiert nichts.
Ja, einfach Kumpels.
Ja.
Weil bei Frozen kommt dann ja eine Love Story, die ja dann noch irgendwie zweimal gebrochen wird. Was dann auch cool ist. Aber hier lassen sie es einfach völlig raus. Ist gar kein Thema. Obwohl sie ja echt hot ist. Also, das ist ja auch sowas. Ja, natürlich, die hatten immer eine Ästhetik, die sahen immer toll aus und so, die Prinzessin. Aber, und das auch, da muss ich Frozen auch mit reinnehmen. das ist bei diesem Film hier wirklich anders. Die ist wirklich hot. Also obwohl die ja, ich glaube, eine 16-Jährige oder so sein soll. Ich habe es mal gegoogelt. Das kann man aber nicht sehen. Das ist eine junge Frau im Endeffekt. Ne? Aber in ihrer Darstellung ist sie eben nicht diese cleane, ja, fast alterslos, erotiklose Prinzessin, ja, wunderschön, aber irgendwie nicht mit einer echten sexuellen Ausstrahlung, ja, selbst Elsa und Anna sind ja, obwohl sie ja älter sind, ja, die sind ja Mitte 20 dann im zweiten Film und im ersten Film sind sie um die 20, haben keinerlei sexuelle Ausstrahlung, also sind eben Disney-Prinzessinnen und das ist hier schon anders, also ich finde, also hat mich überrascht irgendwie. Ja, natürlich ist es naheliegend, ihr so irgendwas Bikini-mäßiges anzuziehen, wenn sie da in der Südsee unterwegs ist. Aber ich habe extra drauf geachtet bei Frozen. Die haben ein Kleid an, was irgendwie am Körper, also was keinen Ausschnitt hat, keinen echten. Also es hat irgendwie ein, das ist um den Körper irgendwie rumgerendert. Ich kann es nicht beschreiben. Und das ist hier schon anders. Die sieht so aus, als hätte sie Kleidung an auch und hat auch einen Sexappeal, also obwohl keine Love Story erzählt wird oder gerade deswegen, ich weiß es nicht, fand ich spannend, also fand ich auch ganz, ganz anders und viel erwachsener als bei früheren Disney-Filmen, obwohl es nicht so ist, dass es irgendwie stören würde, also es ist jetzt nicht jugendgefährdend oder Kinder, überhaupt nicht, ja?
Nee,
merken Kinder nicht, gar nicht, aber sie ist schon irgendwie hot, also ganz strange. Aber cool, finde ich echt cool.
Ja, super gemacht.
Mutig irgendwie, ja.
Okay.
Also auf jeden Fall eine Empfehlung.
Absolut, ja. Absolut. Also noch, gefällt mir noch besser als Frozen.
Captive Seed. Eine
Idee besser als Frozen.
Und deutlich besser als ob du da nicht, da nicht Widerspruch erntest.
Ja.
Ich hab's, hättest du mir vorher gesagt, dass du nochmal über Frozen redest, ich hätte es hier auf mein Soundboard gelegt.
Ja, natürlich ist Frozen ein absolutes Meisterwerk, aber Vaiana macht mir noch ein bisschen mehr Spaß. Und dann halt die Musik ist halt auch so viel besser. Also Frozen ist halt die Musik schon irgendwie Disney-Musik. Das sind zwar catchy Songs zum Teil, aber das hier ist halt Lin-Manuel Miranda und das ist halt fucking genius. Also ja, super, super geil. Ach genau, eine Sache, vielleicht könnt ihr mir das erklären. Der Film heißt auf Englisch Moana. Ja, heißt nicht Vaiana. Der Grund ist der, dass es irgendwie im europäischen Raum, glaube ich, eine Pornodarstellerin gibt, die Moana heißt und deswegen haben sie das geändert. Oder im deutschen Raum, ich weiß es nicht. Irgendwie so eine, also schon sehr lang her, Pornodarstellerin, irgendwie, ich kannte sie nicht.
Das muss ja und ewig das
will sein. Schon was heißen. Und auf jeden Fall, deswegen heißt die hier Vaiana. Okay, so weit, so gut, ja, stört mich nicht. Es gibt andere, ich glaube in Italien heißt sie noch irgendwie anders, hat sie einen ganz cheesy Namen, irgendwie Oceana oder irgend sowas. Egal. Was mich gewundert hat, wenn ich jetzt die englische Tonspur anschalte, heißt die trotzdem Vaiana auf der englischen Tonspur. Höre ich, wenn ich hier in Deutschland die englische Tonspur mache, nicht das gleiche wie die Amerikaner? Wisst ihr das?
Keine Ahnung.
Da gibt es ja sogar Lieder, wo Vaiana drin vorkommt, wo das Wort Vaiana im Lied auf Englisch vorkommt. Die haben doch nicht zweimal die englische Tonspur eingesprochen und eingesungen, oder? Ist doch strange.
Das ist wirklich strange.
Also ich habe extra zurückgespult und geguckt, ob ich mich verhört habe, aber ich habe mich nicht verhört. Also ich singe ganz eindeutig Vaiana und nicht Moana. Total komisch. Wisst ihr auch nicht.
Ah, ich habe es gerade gegoogelt.
Ja.
Es gibt zumindest Leute, die das schon diskutieren im Forum, in irgendeinem Forum. Ich kann dir jetzt auf die Schnelle das nicht zusammenfassen, aber das ist anderen Leuten auch aufgefallen.
Okay, also nicht, zu Ende. Nicht verblödet, sondern es war tatsächlich so, okay.
Ja.
Strange. Okay. Ja gut, vielleicht irgendwie sowas, es kann natürlich auch so ein rechte Ding dann irgendwie sein, ja? Das in Deutschland heißt das Ding halt Vaiana und dann muss das in Deutschland, egal in welcher Sprache, Vaiana heißen.
Ja, aber wie machst du das dann? Gehst du nochmal hin und sagst, hier, Dwayne Johnson, machen wir nochmal einen zweiten Take?
Ja, ist total verhämmert, oder? Aber ja.
Und dann nochmal für Italien auch nochmal und weiß ich nicht, für Kuala Lumpur.
Stimmt, die müsste ja dann auch in Italien dann noch in der englischen Version, wenn du die in Italien anguckst.
Ja.
Hat einer von euch vielleicht so ein VPN, wo man sich in so ein anderes Land beamen kann?
Nee,
also ich weiß nicht, ob man das legal überhaupt jetzt hier sagen darf. Also wenn man sowas hätte, vielleicht hat das einer von unseren Hörern und kann es mal ausprobieren, wie das ist.
Ja,
wenn man sich,
aber hätten wir dann Zugang zu dem Disney Plus Account? Wahrscheinlich dann auch nicht, oder?
Keine Ahnung.
Dann
ja, aber ich habe ja meinen Disney Plus Account, so. Und du hast deinen und der Bob hat seinen. So, und dann fahren wir nach USA, machen da Urlaub, oder vielleicht fahren wir im Moment lieber nach Italien. Ist ja auch egal. So, und dann gucken wir da hier diese Pornodarstellerin Moana. Und dann heißt sie aber plötzlich Oceania.
Mhm.
Und das wäre ja genau das, was man jetzt rausfinden würde, oder? Und das würde ich ja auch machen, wenn ich mich mit einem VPN Verbieger nach Rom setze.
Ja,
und
genau.
Ich bin jetzt in Rom. Und dann, also Bob, hast du sowas? Kannst du das? Du kannst auch alles Technik.
Ja, könnte ich schon, aber sowas, damit es gut funktioniert, kostet es meistens Geld und ich habe sowas aktuell nicht.
Achso, okay.
Ich habe jetzt hier eine These gelesen in dem Forum, dass es wegen England so sei, weil dieser Film in England wohl auch irgendwie wegen Europa war es ja damals noch. Genau, ich habe sie gerade aus dem Kontinent geworfen, nicht nur aus dem, ist egal. Da würde er auch so heißen, aber allerdings widerspricht jemand im nächsten Post direkt wieder und sagt, da würde er unter Moana laufen. Die These, dass das die britische Synchro, in Anführungszeichen, Synchro war und man es wegen England gemacht hat, die fand ich jetzt ganz bestechend, aber wie gesagt, hat nur bis weiter runter scrollen bis zum nächsten Post gehalten. Keine Ahnung. Aber bei Zootopia und Zootropolis haben sie das wohl auch schon mal so ähnlich gemacht. Dass man tatsächlich, ich meine, so viel Aufwand wäre es ja nicht. Ne? Ich meine, bei Liedern ist dann was anderes. Aber wenn es jetzt nur um Dialogzeilen geht und du sagst schon, wenn du das von Anfang an schon weißt und du sagst dann irgendwie zu Dwayne Johnson, mach mal so, dann sind das irgendwie, was weiß ich, 50 Zeilen im ganzen
Film,
wo
er so
jetzt mal sprechen muss.
Völlig egal, ja.
Ja. Aber auf der anderen Seite, nach meinem Wissen, wie heutzutage Animationsfilme gemacht werden, ist das Audio Recording ja relativ früh, damit die Animation dann lippensynchron sein kann. Später, also sozusagen lippensynchron drauf synchronisiert wird auf das, was vorher gesprochen wurde. Das heißt, du müsstest diese ganzen Sachen, dass du das in anderen Ländern anders vermarktest und andere Namen hast und so weiter, das müsste alles schon ganz, ganz früh im Produktionsprozess geklärt sein. Interessant.
Komisch, gell? Noch eine Sache übrigens zu der deutschen Fassung, habe ich mal reingehört. Ist tatsächlich echt schwer zu ertragen, finde ich, weil dann dieser Hamilton-Flair sofort flöten geht, obwohl die Lieder ja gleiche Melodie haben. Es irgendwie auf Deutsch klingt es nicht mehr so wie Hamilton. Es ist, schaut man es halt auf Englisch. Aber kann man es halt mit Kindern nicht schauen, gell? Das ist so, ich habe ja mehrere solche Dinger geschaut. Die meisten muss man dann doch im Original schauen, weil, also ich finde es bei Disney-Filmen fast schlimmer, sie auf Deutsch gedubbt zu schauen, als vieles, was ihr immer auf Englisch schaut, wo ich gar kein Problem mit habe, irgendwie so ein Thriller, so einen amerikanischen in New York spielenden, völlig egal, schaue ich einfach auf Deutsch. Aber so ein Disney-Film, der darauf angelegt ist, dass Kinder es schauen, dass er gedubbt ist,
ist lustig, ist bei mir andersrum.
Also die Sache mit der Pornodarstellung, ich habe das jetzt mal recherchiert, das ist ja die wichtigen Themen, die unsere Hörer auch interessieren, ich weiß das doch. Das ist, in Italien war das so. Moana Pozzi. Die lebt aber mittlerweile, die ist schon 1994 gestorben. Ich weiß nicht, wie hoch da dein Konsum schon war, Christoph.
und warum dann in Deutschland?
Nee, in Europa wurde sie, diesen Teil mit dem, warum die International Versions, als ich Pornographic Actress gelesen hatte, war ich woanders. Also, Trademark-Konflikt.
Das erklärt.
Vajana.
Ja gut, und dann darf es natürlich auch auf Englisch in unserer wenn die uns eine englische Fassung, darf die natürlich dann auch nicht Moana heißen, wenn es ein Trademark-Konflikt ist.
Genau.
Und ist das diese Pornodarstellung, Darstellerin-Trademark oder
das noch war was ja anderes? In Italien hieß sie Oceania.
Und was
bei uns? Wegen Moana, das war die italienische Pornodarstellerin, die von 1961 bis 1994 gelebt hat.
Ich habe euch ein Bild gerade in die WhatsApp-Gruppe gemacht.
Von Moana? Sehr gespannt. Weil die ist ja jung gestorben. Also
ich habe ein bisschen Angst.
Krass.
Nein, es ist noch halbwegs.
Ach so,
Ja, aber warum jetzt in Deutschland?
Das ist auch ein gutes Konzept, oder? Pornodarstellerin in einem Podcast angucken und gar nicht drüber reden.
Ja, ist halt eine Blondine mit großen Brüsten, die im Stroh liegt. Warum liegt denn hier Stroh?
Ja, sie ist dann irgendwann.
Ist jetzt auch nicht Thema.
Nee, interessiert mich jetzt. An was ist die denn jetzt gestorben? Jetzt wollen wir es aber wissen, Stefan.
Ach, Himmel, Herrgott.
Polonium.
Oh, fuck, echt?
Was?
Wer stirbt das denn heutzutage noch an Polonium? So wie Marie Curie?
Leberkrebs. Es gibt irgendwie, das ist zu viel Text. Das müssen wir, glaube ich, für die nächste Sendung nochmal vorbereiten.
Ja, mach das bitte.
Ich werde dann 20 Minuten Vortrag halten über den Tod von Moana Pozzi. Ich habe keine Ahnung. So, wie kommen wir jetzt von Vaiana Moana zu Onward? Was ist das? Ist das auch Disney?
Mit Rockern in Jeanskutten.
So ungefähr,
ja. Hippie-Van.
Woher weißt du das?
Weil ich Bilder in der IMDb angeguckt habe und mir dachte, oh, das sieht lustig aus, ich sollte das gucken.
Ja, vielleicht. Das ist auch so ein Disney-Pixar-Film. Vielleicht könnt ihr mir sagen, wann ist das Disney und wann ist das Pixar oder ist das mittlerweile alles das Gleiche?
Sie ist doch an Leberkrebs gestorben, habe ich jetzt gelesen.
Das ist nicht das Gleiche.
Polonium jetzt, oder was?
Nein.
Nein, Bob, Entschuldigung.
Ja,
das ist so, nicht jetzt das Gleiche. Gut. Also Pixar ist irgendwie gekauft von Disney, oder? Das ist soweit.
Pixar gehört konzernmäßig, glaube ich, jetzt ist jetzt auch so ein bisschen halbdünnes Halbwissen, aber so, ich gebe mal wieder, was ich so ungefähr im Kopf habe. Die gehören zusammen, rein von dem Firmenkonstrukt her, aber aufgrund von Vereinbarungen, die wegen kreativer Blabla getroffen wurden, ist es so, dass die beiden Studios, also Disney Animation Studios und Pixar, getrennte Einheiten sind und sich auch gegenseitig nicht, da wird kein Personal ausgetauscht, da wird sich gegenseitig nicht nennenswert geholfen. Also eigentlich hält sich sozusagen Disney zwei separate Animationshäuser, weil Pixar so eine gewisse Unabhängigkeit behalten will. Und deshalb ist das durchaus was anderes, wenn du einen Disney Animations Animationsfilm siehst oder einen Pixar Animationsfilm, obwohl das faktisch alles unter dem Hauslabel Disney läuft. Steht dann da vorne dran immer Pixar und die Lampe hüpft durchs Bild und dann hat das ein anderes Team gemacht mit anderen Animationscomputern und wahrscheinlich anderen Programmen und keine Ahnung was und eben eine andere kreative Gruppe, die irgendwie so ihren eigenen Trademark hat.
Ah. Okay, also Onward ist, habe ich jetzt gerade gegoogelt, ist ein Pixar Animation Studios Film. Im Gegensatz zu Vaiana, der ist dann, glaube ich, ein Disney Animations,
ja.
Genau. Onward ist ein Film von letztem Jahr, ist auch für einen Oscar nominiert, gegen Soul, glaube ich sogar, der ja auch ein Pixar-Film ist, oder? Der praktisch der Nachfolgefilm ist von Pixar. Also ich finde, also der hat schon ein bisschen was von einem Disney-Film. Also es ist schon, der hat schon, also der ist mehr. Mehr
erstmal, worum es ging.
Ja, genau. Es versuche ich gerade. Es ist ein bisschen schwierig. Also es ist eigentlich eine, ist ein Road-Movie von zwei Brüdern, die die haben ihren Vater verloren, sehr früh. Der eine hat ihn noch kennengelernt, der andere hat ihn nicht mehr kennengelernt. Und die beiden sind Elfen. Das Ganze spielt nämlich in einer, praktisch in einer, in einer quasi Parallelrealität zu unserer, wo die genauso aussieht wie unsere Welt, nur dass alle irgendwelche Fabelwesen sind, ja. Also sie sind so, es sind ganz normale Leute, aber alle sind Fabelwesen. Also der neue Freund von den beiden ist eben zum Beispiel ein Zentaur, der Polizist ist. Und die beiden sind eben Elfen.
Das einäugige Ding mit dem Horn oben?
Nee, das ist ein Zyklop. Zentaur ist einer, der oben Mensch und untenrum Pferd ist.
Ach so. Aber ein Zyklop gibt's auch, ne? Hab ich hier gerade auf irgendeinem Bild gesehen.
Ja, ich glaube auch.
Zyklop, Polizist.
Rennt alles rum, ja? Also ein Greife und weiß der Teufel was, ja? Und die beiden haben so eine, ja, Thema Magie spielt eine relativ große Rolle in dem Film. Denn die Magie ist irgendwie verloren gegangen, dieser Gesellschaft, weil sie gemerkt haben, dass alles, wofür sie Magie benutzen können, dass es mit technischen Mitteln viel einfacher zu erzeugen ist. Also Thema irgendwie Feuer machen oder Licht erzeugen mit Magie ist halt gut und schön, aber eine Glühbirne ist halt irgendwie viel effizienter. Ne? Und deswegen haben sie das alles verlernt, weil ja die technischen Möglichkeiten und Handys und weiß der Teufel was. Ist als, ja, die leben in unserer Welt und die Magie ist verloren gegangen. Ist natürlich auch so arg mit der Brechstange, so ein Bild, gell? In unserer Welt gibt es halt keine Magie mehr, weil wir alle so viel Technik, so Technik versessen sind. Und
dadurch gibt's doch erst die Magie. Ja, man kann durch die Stadt laufen, man kann joggen gehen und gleichzeitig irgendwie drei Betrunkenen beim Schwadronieren zuhören. Also,
ja, genau.
Was gibt es mehr Magisches?
Könnte man so sehen. Und irgendwie stellen sie fest, der eine, der ältere Bruder, der ist, ist so ein Rollenspiel-Nerd, so Dungeons and Dragons Nerd, dem aber bewusst ist, es glaubt ihm nur keiner, dass das dieses Dungeons and Dragons und all dieses Nerdwissen, was er da hat, dass es in Wirklichkeit Geschichte ist und dass es eben dass es alles für bare Münze zu nehmen ist und dass es eben so die Geschichtsbücher ihrer magischen Vergangenheit sind. Und irgendwann finden die heraus, dass der jüngere Bruder dass der magische Fähigkeiten hat. Und der hat aber keine Ahnung. Und deswegen sind sie da so ein ganz gutes Couple, wo der Ältere ihm immer sagt, was er zu tun hat. Und er kennt dann sogar die Zaubersprüche aus seinem Dungeons and Dragons. Es ist nicht Dungeons and Dragons, es ist irgendwas anderes, ich weiß nicht. Und der junge Bruder kann dann eben da irgendwie sich Zauber machen, ja, also irgendwie eine Brücke erzeugen über eine tiefe Schlucht oder ja, alles mögliche, ja, oder Feuer oder wie auch immer. Und eben auch, er schafft es, seinen Vater zurückzuholen mit so einem Zauber. Das Problem ist, da geht was schief und sie kriegen nur ihren halben Vater zurück, nämlich die untere Hälfte. Also sie haben dann so...
Ja, eher für Gespräche, eher so geht so.
Genau. Also sie haben
generell eher so geht so.
So Beine und Füße, die auch sich bewegen und so laufen und oben so am Gürtel abgeschnitten ist und da strahlt es so ein blaues Licht raus. Also er ist einfach unfertig. Und er kann aber auch so ein bisschen kommunizieren, also die geben sich so den Fuß dann so im Endeffekt. Und der Vater erkennt dann auch, dass es sich um seine zwei Söhne handelt und so. Und dann begeben sie sich eben auf diesen Roadtrip, um irgendwie so einen besonderen Juwel zu finden, womit sie eben den Rest von ihrem Vater noch erzeugen können, bis der Zauber eben verloschen ist. Sie haben da irgendwie Zeit bis zum übernächsten Sonnenaufgang oder bis zum nächsten Sonnenuntergang, ich weiß nicht, also irgendwie so eine Zeit von anderthalb Tagen. Und ja, und dann machen sie sich auf die Reise und erleben halt so ein bisschen Abenteuer, Verfolgungsjagden und Kämpfe. Und dann geht's auch ein bisschen ans Herz. Ja, das ist die Story. Und wie ihr vielleicht merkt, ist das von der, also vom Story-Ablauf, ist das eher, also finde ich, so wie das auch so ein Disney-Film erzählen würde, gell? So, wir sind zu zweit unterwegs, haben so ein bisschen Fähigkeiten, müssen uns so ein bisschen durchschlagen, von A nach B, haben irgendein Ziel. Ja, das ist ja in ganz vielen, vielen so Disney-Prinzessinnen-Filmen so gefühlt so. Vielleicht habe ich da auch Vorteile gegenüber Disney-Prinzessinnen-Filmen, aber kommt mir so vor. Und in Pixar-Filmen war das ja eher so dieser Road-Movie-Charakter war nicht so häufig so da, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich hab...
Verstehe jetzt auch keinen...
Gell, so Pixar, ja gut, der Soul hatte so ein bisschen was, aber eigentlich nicht. Es war ja kein echtes Roadmovie. Also ich finde, Pixar-Filme sind oft eher so irgendein Setting und dann wird da drin gearbeitet irgendwie. Aber dass man eben jetzt so ein schlauchiges Roadmovie macht, das irgendwie kenne ich von Pixar nicht so. Also ich fand ihn da, was das angeht, so ein bisschen unPixar-mäßig. Ja. Was diese Magie angeht, ja, das fand ich ja, wie schon gesagt, so ein bisschen mehr Brechstange, aber ganz lustig. Also es ist schon auch irgendwie charmant, wenn sie da irgendwie in so eine Kneipe kommen, so eine Rockerkneipe, weil das irgendwie, oder es soll keine Rockerkneipe, sondern es soll irgendwie so eine irgendwie sagenumwobene Herberge sein, wo irgendein Greif oder, nee, es ist irgendein anderes Wesen, ich weiß es nicht, aber irgendwas mit Flügeln und wahnsinnig mächtig und so, halt haust, wo man dann irgendeine Quest bekommt und sie kommen da rein und diese Figur gibt's tatsächlich, ist die Wirtin, aber die ist ja total nett und die machen, das ist halt so eine Kneipe mittlerweile für Familien und die machen halt, bringen da Torten rein für irgendwelche Kinder, die Geburtstag haben und also es ist halt so, ja, wie man das halt so kennt aus so einem Diner. Ja, ist schon ganz lustig, aber so richtig, okay. Richtig zünden tut's dann auch nicht, also ja, ich tue mir schwer mit dem Film. Also, ist nicht so, dass ich ihn total scheiße finde, aber er ist nett. Er ist nett. Aber, und er geht schon auch aufs Herz. Ich habe auch geweint, das schon. Aber so richtig zünden tut er nicht. Also, es ist schon so, ja, ist okay. Ist nett. Also, trotzdem hat er mir besser gefallen als Soul. Aber ich finde ihn, obwohl mir Soul nicht gefällt, merke ich, dass Soul irgendwie besonderer ist oder irgendwie der hat schon irgendwie mehr, also auch wenn
mehr Soul
nicht, mehr Soul, ja, auch wenn es mich nicht so trifft oder getroffen hat, ja, in Soul habe ich nicht geweint, hier schon, trotzdem habe ich so das Gefühl, dass hier doch so ein bisschen Popcorn-Tränen
vergossen
werden. Kino ist es ja nicht, Popcorn-Streaming muss man ja heutzutage sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich bin echt bei dem Film hin und her gerissen. Ich finde ihn nett und unterhaltsam und schön und berührend, aber so ganz ist, ich weiß nicht, vielleicht erwarte ich von Pixar auch einfach mehr. Das kann auch sein.
Okay.
Ja, vielleicht das. Vielleicht habe ich mittlerweile zu hohe Erwartungen an Pixar, weil ich so überhöhte nostalgische Erinnerungen an Pixar habe aus von vor 15 Jahren oder 20 Jahren. Keine Ahnung.
Ja, gut. Monster AG oder Wall-E, das war schon was anderes. Monster AG ist jetzt 20 Jahre her.
Krass, gell?
Boah.
Habe ich neulich mit meinen Kindern die erste Hälfte geschaut. Ist immer noch grandios. Also es macht richtig Spaß.
Ich bin neulich auch mal drüber gestolpert und habe auch ein bisschen was geguckt. Es war einfach so gut.
So lustig. Ja. Und auch berührend. Also, das ist einfach großes Kino gewesen, muss man sagen. Ja.
Was auch eventuell großes Kino war, das wird der Robert uns jetzt erzählen, ist Star Wars 1 und 2 Rewatch.
Oh, what?
Ja, ich mache so ein bisschen Rewatch gerade mit meiner Frau. Und wir haben einfach Star Wars nochmal von vorne angefangen. Und es ist schon hart, wie schlecht die ersten beiden sind. Das ist wirklich.
Also ich hatte das Episode 1 und 2 meinst du, oder?
Ja, ja, Episode 1 und 2.
Mhm.
Meine Fresse. Also, ist wirklich, also sowohl die Animationen sind aus heutiger Sicht, wenn du sie anguckst, finde ich das schwerer zu ertragen als die 70er-Jahre-Filme. Weil bei denen sind es so, ja, okay, das ist halt aus den 70ern, das sieht alles ein bisschen. Das
ist halt als Puppen.
Ja, das sind halt alles Puppen und irgendwie und Modelle. Und das kann ich gut gucken, weil das sieht nicht gemalt aus oder so, sondern das sind halt Puppen und Modelle. Also ist vielleicht auch mal was gemalt, so ein Matte Painting oder sowas, aber da muss ich nicht hingucken. Aber hier ist so dann teilweise im zweiten so Character Animation von Figuren, die groß in Großaufnahme da sind, so jetzt zum Beispiel dieser diese Geonosianer, diese so komischen fliegenden Viecher da, auf dem Planeten, wo die Klone gemacht werden, oder diese Roboter da gemacht werden, damit kann ich irgendwie leben, weil die sind gut animiert. Auch der Typ, der Anakin ursprünglich besitzt, dieses fliegende kleine Warzenschwein da, der ist auch gut animiert. Also immer die Figuren, die im Vordergrund sind, sind gut animiert. Aber teilweise im Hintergrund oder Landschaften oder so, das ist teilweise super schlecht. Also das ist mir damals nie so aufgefallen. Wahrscheinlich war das damals
auch einfach State of the Art. Auch das ist wieder 20 Jahre her.
Ja,
da haben wir gerade angefangen zu studieren.
Das mag sein, ja. Und ich glaube, der Punkt ist, dass wir damals
nichts Besseres gewöhnt waren.
Natürlich habe ich den damals im Kino gesehen.
Und also das heißt, die Auflösung damals hast du schon auch in der gleichen, also hast die gleiche Auflösung gesehen. Weil das ist ja heute auch manchmal ein Problem, dass man heute Dinge in HD schaut, die, also bei Next Generation geht das angeblich so, und ich bin jetzt gerade dabei, wieder mich da reinzuschauen, dass jetzt die Immersion viel schlechter ist in Next Generation, weil man es in HD sieht und da halt Dinge sieht, die man nicht sehen will eigentlich. So zerkratzte Raumschiffscheiben und so ein Scheiß.
Mhm. Ich hab gerade vor nicht mal einer Stunde jetzt, zwei Stunden, Louis Defenet zum ersten Mal in HD gesehen. Ich war auch so,
der hat ja Falten im Gesicht. Das kann nicht sein, doch. Oh. Aber,
jedenfalls, also von der Geschichte her so super cheesy, und dann hatte ich irgendwann mal sowas gelesen, so die an Darth Vader sind eigentlich die Jedi schuld, weil sie halt Anakin immer nur dissen und ihn nie das machen lassen, was er möchte, und deshalb
wird
er
so böse
und verbittert. Das
ist meine Meinung.
Genau. Wenn man das unter diesen Voraussetzungen guckt oder so, dann findet man noch ganz viel mehr Sachen, über die man sich aufregen muss oder zumindestens möchte.
Du meinst, wie dumm die sich verhalten oder was?
Ja, ja, an vielen Stellen. Mhm. Und aber generell so auch diese Love Story zwischen Anakin und Padme, das ist so schnülzig, so triefig. Also ich bin und bleibe großer Star Wars Fan, aber dieser Rewatch, die ersten beiden, haben mir jetzt wirklich wenig Spaß gemacht. Und vor allem halt, weil Animationssachen schlecht sind, und in dem zweiten Teil gibt's eine Stelle, da sollen sie da hingerichtet werden in so einer großen Arena. Da macht der Film einen auf Ben Hur. Mit den Monstern und wie er dann so an Ketten hinterhergeschliffen wird durch die Arena und so weiter, und dann denkst du dir so, sag mal, in Episode 1, das Podrennen, da hatten wir doch genug Ben Hur, können wir mit Ben Hur jetzt mal aufhören? Und so das, und dann gibt's eine so eine Szene, wo sie da in dieser Arena auf so einem, ja, irgendeinem Monster, was wahrscheinlich auch irgendeinen Namen hat, reiten, und Obi-Wan rennt drauf zu und springt auf das Monster drauf, und da kommt ein geometrisch vollkommen kaputter Animationsverlauf, wo er oben so ganz komisch auf dieses Viech draufkommt. Das sieht so falsch und kaputt aus von der Animation her, dass es mich fast vom Sofa gerollt hätte. Das hatte ich alles so nicht in Erinnerung. Sehr schwer zu ertragen. Und dann sind aber so brillante Sachen drin, wie in Episode 1, der letzte Kampf mit dem Lichtschwert zwischen Obi-Wan und Darth Maul, wo er dann Darth Maul besiegt auch. Die letzte Sequenz, nachdem Qui-Gon tot ist, das ist so athletisch, so schnell, so toll von dem Schwertkampf, das ist wirklich brillant. Und da denke ich mir so, ja, war davon mehr. Und dann aber Darth Maul, so eine verheizte Figur irgendwie auch.
Es war ja schon damals im Trailer, wurde ja Darth Maul so hochgejazzt, und man hatte sich so gefreut auf ihn. Und dann kam er fast nicht vor in dem Film, und wie du sagst, wurde verheizt. Das war ja
ich
damals ein Problem.
Ich weiß nicht, vielleicht da fehlt mir jetzt ein bisschen zu wenig, wie sagt man, da fehlt mir der Background. Ich könnte mir vorstellen, dass der Schauspieler, der den gespielt hat, ist der vielleicht irgendwie Stuntman oder sowas, weißt du? So könnte ich mir das denken, dass sie den vielleicht
haben
den
gecastet. Wie einer, gell? Ja.
Ja, dass sie den vielleicht nur gecastet haben, weil er so gut Schwertkampf kann. Das ist jetzt pure, das weiß ich jetzt nicht. Aber das kam mir so in den Sinn, ob das damit zusammenhängen könnte. Weil dann, das würde ein Grund sein, sowas so zu machen, ne? Den
ja,
zweimal auftreten zu lassen.
Nicht so feiern im Trailer schon. Also das ist halt nicht so schlau.
Der wird unfassbar gepusht. Das ist echt krass.
Ja. Also, ich meine, der sieht halt auch krass aus, ne? So
ja, sieht cool aus.
Ja, oder Ray Park heißt der Darsteller. Jetzt mal gucken.
Aha, heute wird ein Haufen gegoogelt.
Ja, ja, wird alles live gegoogelt. Es ist Schotte. Nee, weiß ich jetzt nicht. So ist so schnell nicht rauszufinden. Aber das sind so.
Aber übrigens, wenn man ihn bei IMDb ist, sein Profilbild ist ein Bild von Darth Maul. Also er scheint nicht so wahnsinnig viel anderes groß gemacht zu haben. Naja, obwohl doch, hat er. G.I. Joe, X-Men. Aber wir wissen natürlich auch nicht, wie groß die Rollen das sind.
Ah ja, aber he began to nurture a love for the martial arts in the age of 7. Okay. Das ja, sagt genau. Mir genau das, dass meine Theorie ungefähr richtig ist. Du nimmst jemanden, der so einen Martial Arts Hintergrund hast, und wenn der nicht der brillanteste Schauspieler ist, das unterstelle ich jetzt einfach mal gemeinerweise.
Dann schreibst du wieder raus.
Nee, dann machst du halt sowas, dass du sagst, naja, dann musst du halt einmal neben Darth Sidious rumstehen und einmal sagen, soon we will reveal ourselves, my master. Und das ist es dann. Das ist im Grunde der eine Satz und danach wird halt noch ein bisschen gekämpft und dann wird er in zwei gehackt und dann wunderbar und dafür kann er dann halt richtig geil kämpfen und fertig so. Und dann im nächsten Film, ich weiß noch, wie ich damals im Kino gesessen habe und die Szene, wenn Count Dooku gegen Yoda zum ersten Mal Lichtschwertkampf macht. Das ist das erste Mal, dass man in der Star Wars Geschichte damals als Fan, jetzt kriegen wir endlich neue Filme sozusagen, nachdem wir aus den 70ern dann jahrelang, jahrzehntelang warten mussten. Und dann darf Yoda zum ersten Mal ein Lichtschwert anmachen und richtig kämpfen. Das hat er ja in den alten Filmen nie getan. Und dann wirbelt er da durch die Luft.
Zum ersten Mal komplett digital war.
Richtig.
War ja früher auch nicht.
Und dann, klar, ich weiß noch, wie ich im Kino gesessen habe und es mich fast in den Sitz gehauen hat vor Begeisterung, dass ich dachte so, unfassbar, wie geil ist das jetzt, macht er dieses Lichtschwert. Und er nimmt es ja auch nicht von, er greift es ja nicht von seiner Jacke, sondern er lässt es natürlich mit der Macht so in seine Hand hüpfen und macht's an und dann geht's richtig rund. Ich hatte mich wieder auf diese Szene gefreut. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich sie das letzte Mal gesehen habe. Und dann guckst du dir das an und denkst dir, es ist schlecht animiert, die Bewegungsabläufe, das stimmt alles nicht, da ist die Physik kaputt,
es war nur schnell. Es war halt so schnell. Es war
nur schnell, aber auch so Sachen wie Trägheit und so, das stimmt nicht. Das geht nicht. Also ich weiß nicht, was Yoda wiegt, aber er wiegt wahrscheinlich weder 2 Kilo noch 200 Kilo, sondern irgendwas dazwischen und das stimmt halt nicht, wie der sich bewegt. Und noch dazu, wenn du dann noch, gerade wir haben am Episode 1 am Tag davor geguckt und sind dann nahtlos übergegangen, und der Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Maul ist brillant und der große Kampf im nächsten Film, Yoda gegen Count Dooku, ja, na klar, der Count Dooku Darsteller, auch damals wahrscheinlich schon nicht mehr der Jüngste gewesen, weiß ich jetzt gar nicht, wie alt er damals war, aber ja, dann machst du irgendwie einen, der steht statisch rum, muss er ja wahrscheinlich, weil er kämpft ja gegen ein später rein zu animierendes Wesen. Und das andere bewegt sich im größten Sinne falsch, sag ich mal, digital drumrum. Christopher Lee ist 1922 geboren, war also damals.
Christopher Lee, wow. Richtig, jetzt wo du es sagst. Ja, der ist einer der ganz großen.
War also damals genau 80. So, also haben wir das auch, ne? ja. Ja, also, okay. Das war mein Rewatch-Ersteindruck von Episode 1 und 2. Und wir gucken es jetzt
einfach noch weiter. Ich gucke jetzt von 1 bis 9 alles durch.
Ich bin auch gerade dabei, auf Disney Plus Clone Wars zu gucken, die ja jetzt ungefähr eigentlich genau hier reingehören würden. Also ich müsste jetzt eigentlich erst 7 Staffeln Clone Wars gucken.
Oh Gott.
Nach der Episode 2, bevor Vader dann Vader werden darf. Da bin ich aber noch irgendwo, ich weiß gar nicht wo, relativ am Anfang. Ende von Staffel 1, glaube ich. Insofern, das könnte jetzt entweder, ich weiß nicht, ob meine Frau das mitgucken will oder ob wir jetzt einfach mit den Filmen weitermachen und ich mir das dann im Hirn später da reinschraube an der Stelle. Aber ja, wir gucken jetzt erstmal weiter.
Okay.
Ich glaube, die schlimmen Sachen haben wir jetzt hinter uns.
Der Dreier. Es ist halt wirklich die Frage, wie 4, 5 und 6. Also ich weiß, dass ich, bevor 7 kam, habe ich mir die alle mal angeschaut. Und ich musste sagen, ich habe mehr gekämpft mit 4, 5 und 6 als mit den Semi-9.
Da bin ich mir sehr sicher, dass mir das nicht so gehen wird. Also ich werde hier berichten, aber ich bin mir sicher, dass es jetzt bergauf geht.
Das war, es geht dann zu viel hinten. Puppenanimation.
Ja, dieses ganz alte, das geht mir ja bei Star Trek auch so. dieses 70er-Jahre-Zeug, das kann ich mir nicht anschauen. Also ich krieg da keine Immersion hin. Das ist für mich, es sieht halt alles nach Kulisse aus. Und zwar so sehr, dass ich es nicht ignorieren kann. Und dieses, das sah für damals gut aus, das funktioniert bei mir nicht. Also, aber gut, mir fehlt halt auch die Nostalgie. Das ist halt das, ja. Hab ich halt nicht. Ich habe das nicht gesehen als Kind. Von daher.
Das wird auch schwierig sein nachzuholen, aber du kannst ja vielleicht deinen Kindern den Gefallen tun und die begeistern. Nein.
Der Lutz hat schon irgendwie die Woche irgendwas, hat so, der schaut mir so Lego und Playmobil Heftchen an und sagt dann so, wenn ich mir das nächste Mal was wünschen kann, dann wünsche ich mir, und dann sagt auf jeder Seite, zeigt er dann was. Und da war halt auch Star Wars, er ist ja momentan totaler Trekkie, ja? Also er ist ja völlig trackverrückt momentan. Ich habe ihm jetzt gestern gezeigt, dass ich ein altes Voyager-T-Shirt hatte, war völlig begeistert. Und
genieße es. Vor.
Ja, genau. Und hatte dieses Lego-Häftchen, und da ist halt auch ein Haufen Star Wars drin, weil Lego und Star Wars ist halt ein ganz großes Ding. Und da hat er dann auch so gesagt, ja, und hier wünsche ich mir, und da habe ich gesagt, Star Wars kommt mir nicht ins Haus. Aber das habe ich ihm noch nicht erklärt, was da der Unterschied ist und warum das, warum diese Raumschiffe blöd sind und die Star Trek Raumschiffe nicht. Und,
aber warum musst du ihn so vorbeeinflussssen? Lass ihn doch selber deinen Weg.
Weil wir ein Trek-Haushalt sind.
Ach komm.
Alle, guck dir doch die Autos an. Alle mit Warp-Antrieb hinten drauf geschnallt.
Ja. Nun denn.
Sehr tapfer hier alles. Christoph hat Brave geschaut.
Ach ja. Klar.
Mirida, das ist doch auch Disney, ja?
Na klar ist es Disney. Ich kann es jetzt nicht beschwören, ob es Disney oder Pixar ist. Ich glaube, es ist Disney.
Nein, es ist Pixar.
Wirklich?
Ja.
Das wundert mich.
Glaube ich schon. Doch, ziemlich sicher, oder? Ich google das. Mach mal weiter.
Aber du hast recht, es wird fast nicht gesungen. Ich glaube, es
ist ein Wahnsinn. Pixar.
Pixar, ja. Von 2012.
Eine Prinzessin ohne Love Interest schon wieder. Erzähl weiter.
Genau, eine schottische Prinzessin, deswegen natürlich auch im Original geschaut, weil auch das geht irgendwie auf Deutsch gar nicht. Und das Problem ist, dass sie verheiratet werden soll, um das Land zu einen. Also ganz klassisch, wie das halt so war im Mittelalter.
Und das andere Problem ist, dass das Pixar endlich rausgefunden hat, wie man Haare richtig geil animiert und sich gedacht hat, dann gehen wir all in.
Ja, richtig, richtig. Das stimmt, das ist ein positiver Punkt. Die Haare sehen echt geil aus. Also sie hat so rote Lockenpracht, sieht toll aus. Aber auch sonst sehen Haare toll aus, auch von Nebendarstellern. Auf ganz unterschiedliche Weisen toll, also so fluffige, fusselige, ja, alles mögliche. Also Haare sehen super aus, Gesichter sehen überhaupt nicht super aus. Deswegen hat es mich jetzt gewundert, dass es Pixar ist, wo ich das Gefühl habe, so ist für 2012 sieht es ganz schön scheiße aus, was die Gesichter angeht. Also so, ich weiß nicht, es ist irgendwie auf eine komische Weise Uncanny Valley, wie man es nicht kennt von Pixar, also es, und auch von Disney eigentlich nicht. Komisch. Das hat mich ein bisschen rausgebracht, die Gesichter. Es war so, die waren alle so ein bisschen gebotoxt, waren ein bisschen alle ein bisschen wie gebotoxt. Und zur Story, ja, ihre Mutter, gesprochen von Emma Thompson, will sie sehr stark dazu bringen, dass sie eben verheiratet wird und dass es sich im Endeffekt nur einen von diesen Prinzen aussuchen soll, einen von den dreien, und die alle völlig indiskutabel sind, und sie kriegt bei einer Hexe so einen Fluch mehr oder weniger, oder so ein Zauber erwirbt sie, womit sie ihre Mutter eben verhexen will. Das geht ein bisschen schief, oder beziehungsweise sie hat das Kleingedruckte nicht gelesen, und verzaubert ihre Mutter in einen Bären. Was ein Problem ist, weil der König, der hat ein großes Problem mit Bären, weil er nämlich irgendwie ein Bein verloren hat durch einen Bär. Und der ist so der Bärenhasser schlechthin. Und ja, und dann geht das halt so seinen Lauf, eben auch wieder so ein bisschen, und nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark so ein Roadmovie. Da jetzt wieder ein Beispiel, ja, war mir nicht bewusst, dass es ein Pixar-Movie ist, wo sie eben versuchen, diesen Fluch wieder loszuwerden, bevor er permanent wird, was auch nach irgendeiner bestimmten Zeit, irgendwie sehr erstaunlich ähnlich wie bei Onward, muss man sagen. Irgendwie, ich glaube, auch wieder nach anderthalb Tagen oder nach zwei Tagen oder nach einem Tag, irgendwie sowas, wird der Fluch permanent. Und ja, das nimmt dann so seinen Lauf, gell? Und dann noch andere Bären und Verfolgungsjagden und ja. Und es geht ein bisschen ans Herz, aber nicht so richtig. Also,
okay.
Weiß nicht, es sind keine, nicht direkte Empfehlungen. Also, ja, ich weiß nicht, enttäuscht mich jetzt ein bisschen, dass es ein Pixar-Film ist, aber es wurde nicht gesungen, das stimmt schon, ja. Also, ich glaube, es waren zwei Lieder oder so, am Anfang und am Ende eins oder so, aber wenn ich es recht bedenke, ja, war Musik drin, aber nicht, kein Gesang. Aber er hat auch diesen Pixar-Charme nicht, den ich erwarten würde. Er hat zwar dieses Girl-Empowerment Ding, was Vaiana ja auch hat, was Vaiana aber irgendwie viel besser hat, also viel viel glaubhafter, viel prägnanter. Also hat mich nicht überzeugt. Obwohl die Idee nicht so schlecht ist mit dem in den Highlands, und ich finde auch das cool, dass sie alle schottisch, so mit so einem schottischen Akzent sprechen oder schottischen Zungenschlag sprechen. Finde ich alles cool und die Haare sehen toll aus. Aber
insgesamt. Ja, aber nur die Haare. Mensch besteht ja aus mehr als nur Haaren.
Ja, stimmt.
Okay. Okay. Was?
Ja, sie ist halt so sehr tough und ein bisschen grumpy und so, aber ach, nee, der Charme fehlt ein bisschen. Vielleicht, weil die Gesichter so komisch sind. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt. Aber
ich vermute, den werden wir über kurz oder lang auch schauen können. Also spätestens, wenn wir sie unseren Kindern zeigen.
Ja, ist halt so ein bisschen Bärverfolgungsjagd, aber ist eigentlich auch ganz süß, weil gerade die Mutter wird dann immer, fällt dann wieder in ihre Mutterrolle zurück. Der Bär hat dann so mütterliche Gesten und sowas. Also das kann man eigentlich ziemlich gut schauen. Also meinen Kindern würde ich es jetzt noch nicht zeigen, weil die total Schiss essen, aber die Claudia kann es ihren Kindern bestimmt schon zeigen.
Ja, okay. Stimmt, die sind mutiger, gell?
Claudia hat ihren Kindern als Dreijährigen Vaiana gezeigt, was mich sehr wundert, muss ich sagen. Aber da hat sie vielleicht auch über die krassen Szenen drüber gesprungen. Das kann natürlich sein. Also es ist eine gute Idee. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Aber kann man natürlich machen, ja.
Okay. Claudia ist doch hier, sie wollte doch sowieso schon immer neue Schnittfassungen von allen möglichen Sachen erstellen, wahrscheinlich.
hat sie auch schon mal ein bisschen rumgeschnitten.
Mal hart angelegt vorher.
Kinderschnittfassungen von Kinderfilmen. Ja, warum nicht?
Genau, Kleinkinderschnittfassung von Großkinderfilmen.
Ja, genau. Gute Idee.
Ja. Da müssen wir ja fast lachen.
Oder Überleitung.
Der Robert hat LOL geschaut.
What?
Genau.
Den französischen oder den englischen? Amerikanischen?
Weder noch das deutsche Remake einer Fernsehsendung.
Ach du Scheiße.
Ich bin etwas überfahren worden. Gerade musste noch trinken von deiner Überleitung und Anmoderation. Also, schaut ihr gerne Comedians bei der Arbeit?
Nein. Auf keinen Fall.
Ist das nichts für euch?
Mein eigenes Leben ist schon so lustig, dass ich das von anderen Leuten nicht ertragen kann.
Wurde mir auch empfohlen. Ist das das, wo sie nicht lachen dürfen?
Richtig. Das heißt hier in diesem Fall nicht Laughing Out Loud, sondern Last One Laughing. Mhm. Und es ist quasi Dschungelcamp, Big Brother Haus, was auch immer du dir vorstellen möchtest. Man nehme eine Anzahl von Promis und sperre sie in einen Raum. Allerdings nicht über Wochen, und sie müssen auch keine Stierhoden essen oder sowas, sondern nur für 6 Stunden. Und die Aufgabe ist, du darfst nicht lachen, 6 Stunden lang. Das Problem ist, alle, die sie da einsperren, sind Comedians.
Und sie sollen trotzdem Beruf unterhalten und so. Also sie wissen, dass sie gefilmt werden und haben die Aufgabe, so jetzt zeigt mal, dass ihr lustig seid. und die anderen.
Nein, nicht nur, nicht zwingend. Du willst, das Ziel, warum die da drin sind, ist, dass sie natürlich irgendwie Geld gewinnen können für irgendwie eine Charity ihrer Wahl. Und insofern steht da eine behauptete Motivation dahinter. Also gehen wir mal davon aus, dass die vielleicht wirklich irgendwie gerne da ganz gut abschneiden würden. Und wenn du hast zwei Leben, wenn du also lachst, dann kriegst du ein Leben abgezogen und beim zweiten Lacher bist du raus. Und dann ziehst du um, damit das Ganze dann nicht ohne die Leute stattfinden muss, ziehst du danach um in den Nachbarraum, wo der Regiestuhl von Herrn Michael Bulli Herbig aus der Bulli-Parade berühmt bekannt und so weiter. Der ist der Showmaster sozusagen, der sitzt da in seinem Regieraum und hat so eine Monitorwand vor sich, wo er mit 12 Zillionen Kameras jede erdenkliche Ecke dieses Nachbarraums beobachten kann. Und da drin sind dann halt diese Comedians. Und müssen, wer spielt da schon wieder Ukulele im Hintergrund?
Der Steffen. Dieses ganze Konzept, das ist so.
Ist so gut.
Das ist so weit weg von, dass mich eine Zehntelsekunde interessieren könnte.
Es ist wirklich
unfassbar gut. In dem, was ich gesehen habe, so in den Trailern, die ich dauernd präsentiert bekomme, wirkt es unheimlich aufgesetzt und nervig. Ist es das nicht, oder was?
Na gut, ich meine, wenn du keinerlei Beziehung zu diesen Leuten hast, die da drin sind.
Ja, dann zum Teil habe ich die schon. Also
ist es
nicht. Kennen die schon und manche sind mir auch sympathisch. Ich habe gesehen, Kebekus ist zum Beispiel dabei, die mag ich schon.
Genau, also ich lese mal die Liste vor. Also Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Caroline Kebekus.
Mag ich sehr.
Max Giermann.
Kenne ich nicht.
Switch Reloaded.
Okay.
Macht Leute nach einfach, kann er wahnsinnig gut. Man kann einen absolut fantastischen Klaus Kinski.
Ach, der ist das. Okay, dann habe ich.
Den hat er aber noch nicht zum Einsatz gebracht bisher und insofern, wir warten noch, wen das aus den Socken schießen wird. Kurt Krömer war absolut fantastisch.
Überhaupt nicht.
Einer meiner ganz Comedians.
Ganz halt Berliner,
fantastisch war ich. War ich mehrfach live da, ist ganz großartig.
Oh, nicht, nicht
ganz Wiegald Boning.
Ja, okay.
Und zusammen mit Wiegald Boning alte RTL Samstagnacht Granden, Mirko Nonchef.
Nonchef auch, ja, war klar.
Ja. Dann die Verbindung.
Schweizer, der Riemer?
Nee, RTL Samstagnacht ist erstmal fertig. Dann ist von Bulli, aus der Bulli Connection, Rick Cavanian von der Bulli Parade noch dabei.
Okay, ja, unvermeidlich.
Dann Thorsten Sträter.
Ist mehr so. Oh, mag ich Kabarett. Überhaupt nicht. Oh, finde ich ganz schlimm.
Ja. Und dann noch einer namens Teddy Teclebran, den kannte ich vorher nicht. Der hat irgendwie so ein, sein Comedy Act ist auch seltsam, irgendwie so mit so Figuren und dann redet er immer mit so einem Mannheimer Dialekt und so. Ich glaube, ahnen zu können, wo Leute darüber lachen, aber der gibt mir auch gar nichts.
Wie hat der Teddy Teclebran? Ah, ich hab ihn ja.
Ja. Also den hatte ich vorher.
Vom Sehen kenne ich den, ja, aber habe ich auch noch nie gehört oder so.
Genau, so, also das ist die Besetzungsgruppe und dann eben natürlich Bulli als Moderator. Und was ich daran so konzeptionell ganz, ganz toll finde, ist halt, dass die Leute reißen sich halt zusammen, nicht zu lachen. Das ist auf der einen Seite, wenn der Witz, den jemand erzählt, oder die dürfen dann auch immer so kleine Performances machen, wo die anderen dann verpflichtet sind, wenigstens hinzugucken und zuzuhören und leise zu sein. Also du darfst dich dem dann nicht entziehen, indem du jetzt irgendwie in die Ecke gehst und dir Kopfhörer aufsetzt oder so. Du musst dann wenigstens dich hinsetzen und in die Richtung schauen. Der eine macht da halt vorne eine Performance und wenn da was Gutes bei ist, wenn da halt wirklich Witze dabei sind, wo du wenigstens mal kichern musst, weil auch kichern oder lächeln ist, also so Mundwinkel hochziehen und so tonlos lachen ist auch verboten. Und wenn da halt was Gutes dabei ist, dann merkst du halt, wie die anderen, die das ja aus so einer professionellen Sicht gut beurteilen können, ob das jetzt lustig ist oder nicht, oder die denen seine Show vielleicht sogar kennen und die sich gegenseitig vielleicht sogar persönlich kennen. Und demzufolge merken, okay, der konstruiert einen Witz, der geht darauf hinaus und so weiter und irgendwie dann das, du merkst, wie sie teilweise lachen wollen und gerade so jemand wie die Schöneberger, die ja über alles und jeden und sich selbst und die ganze Zeit, Frau kann ja eigentlich nicht anders als dauernd lachen.
Die ist ja auch eigentlich kein Comedian, gell? Also die ist ja eigentlich eher ein Opfer dort.
Die ist als Opfer da drin, ja. Und wie die Leute hart mit sich kämpfen. Also Max Giermann fängt an, fürchterlich zu schwitzen und Grimassen zu schneiden, um sich selbst vom Lachen abzuhalten. Die Engelke stopft sich dauernd Dinge in den Mund, damit sie was zu essen hat. Die Kebekus verzieht das Gesicht, bis die Tränen laufen. Die ist so hart am Kämpfen, dass sie nicht lachen muss. Und gleichzeitig hast du auf der anderen Seite denjenigen, der gerade die Performance macht, der da vorne steht und den sein Job ist, normalerweise Leute zum Lachen zu bringen. Und der erzählt seiner Meinung nach die besten Witze, die er jetzt gerade auf Lager hat. Und niemand regt auch nur einen Gesichtsausdruck. Also alle gucken ihn an wie 70 Tage Regenwetter. Und der, für die ist das ja beruflich das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Auf der Bühne stehen und so hart in den Sack hauen, dass da nichts passiert. Dass das Publikum halt das schlechteste Comedy-Publikum aller Zeiten ist, weil niemand auch nur einen einzigen Lacher von sich gibt. Und dadurch hat das was irgendwie. Und dann immer der Schnitt zu Bully rüber, der im Nachbarraum sitzt und schier vom Stuhl fällt vor Lachen. Und fürs Publikum, naja, je nachdem, wie gut du halt auf den Comedian, der jetzt da gerade versucht, den anderen zum Lachen zu bringen, reagierst, manchmal merkst du auch, an der Stelle wäre ich raus gewesen, jetzt, da konnte ich nicht mehr. Und manchmal denkst du halt so, ja, okay, den hätte ich auch weggucken können, ohne dass mir da was passiert wäre. Und die lustigsten Szenen sind dann natürlich dann immer, wenn jemand ein Leben abgezogen bekommt, wenn dann jemand lacht und dann wird diese Sendung immer kurz in so einen Unterbrechungsmodus geschaltet, dann dürfen die anderen dann auch lachen und dann wird es irgendwann wieder aktiviert sozusagen und dann muss wieder safe sein. Und ja, es ist ein bisschen zu schnell geschnitten und es wird manchmal zu schnell weggegangen. Also diese 6 Stunden sind leider nicht Echtzeit. Ich hätte gehofft, dass sie die 6 Stunden komplett zeigen.
Was machen die denn dazwischen? Also ist das dann praktisch... Kochen, Quatsch. Okay, also die leben auch tatsächlich dazwischen, wirklich.
Ja, also wie gesagt, die sind da nur 6 Stunden, insofern die müssen sich da jetzt nicht häuslich einrichten, aber die haben da so eine kleine Küche drin und ich glaube, die haben angefangen, relativ am Anfang irgendwie Essen zu kochen. Und ich nehme an, es sind jetzt erst 2 Folgen raus, es kommen jetzt jeden Donnerstag 2 weitere und es sind wohl nur 6 oder 8 insgesamt. Insofern, es wird jetzt noch 2 Wochen, 3 Wochen so, dann ist es alles da. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt noch kommt, aber bisher haben sie noch nicht nennenswert gegessen, sondern nur gekocht, also in den ersten beiden Folgen. Ja, ist ein internationales Format, was es wohl schon in anderen Ländern gab und Bully hat das jetzt halt für Deutschland adaptiert. Was ich daran interessant finde, ist, das scheint mir jetzt so das endgültige Abwandern von relevanten Formaten aus dem Free-TV zu sein. So, jetzt
ja, haben wir selbst
solche Art von Sendungen schon, ja.
Eigentlich
schon bei den Streaming-Anbietern. Ja. Weil, ja, das ist klassisches Fernsehformat. Also eigentlich würde man sowas ja, irgendwie, früher wäre das von Endemol oder von, ja, dieses andere Ding da, Gehirnpool,
Brainpool, ja.
Wäre das ist produziert ja mit, worden.
Ja. Ist ja mit Switch auch so, ja? Gibt's ja auch mittlerweile, heißt, oder war das nicht Switch?
Don't know.
Ich meine, es gibt jetzt so ein neues Switch, ich habe es mal angefangen zu schauen, es hat mich dann mal genervt, was irgendwie eben nicht Switch heißt, sondern Binge. Binge, irgendwie sowas. Und es ist genauso wie damals, zum Teil auch mit den gleichen. Aber es nimmt halt jetzt nicht mehr so dieses Umschalten als Thema, sondern dieses, ich binge halt eins nach dem anderen und schau mal da rein. Und im Endeffekt ist immer noch Switch, aber in einem Streaming-Dienst. Also es nimmt halt die verschiedenen Streaming-Formate auf den sich auf den, wie nennen wir es? Auf den Kicker.
Okay. Ja, was, ne? Also, genau.
Genau das gleiche wie damals. Es ist halt jetzt nicht mehr was war es damals? Du hast vorhin einen genannt. Klaus Kinski und Stefan Raab und Thomas Jauch,
also wie auch immer. Das Fernsehen bearbeitet, genau. Das Fernsehen genau. Jetzt bearbeitet
das Streaming. Sondern es ist halt jetzt ja. Handmaid's Tale und hier das mit dem Casa de Papel und also diese üblichen Streaming-Sachen. Aber es ist von den gleichen Leuten. Also es ist genau auch dieses, was du sagst. So, dass dieses Format, was man eigentlich aus dem Fernsehen kennt und was auch hingehört, oder diese Leute wandeln ihr Format nur ein bisschen und gehen zum Streamingdienst. Also es ist schon eine krasse Verarmung des Fernsehens, gell?
Ja, klar. Was, oder, also oder ich meine, es ist irgendwie folgerichtig, würde da sind die Leute, die zugucken. Ja. Und ich, was ich so gelesen habe im Feuilleton so, die Sendung wird hochgradig gefeiert. Also die Leute finden LOL gerade ganz, ganz toll. Der Spiegel hat's gefeiert, der Stern hat's gefeiert, der Stern hat's mit geschrieben, so, es ist das Beste in der deutschen Comedy seit Hurz. Ja.
Okay,
du solltest dir das angucken, ja. Ja. Stefan nicht, der ist jetzt schon voll auf dem Hate-Dings.
Er hat keinen Humor.
Das ist echt boah. Nee.
Danke für dieses Geräusch. Verdammt, mal einschlafen begleiten.
Stell dir mal vor, du hörst jetzt gerade diesen Podcast zum Einschlafen und dann macht einer.
Oder macht das direkt nochmal.
Ja. Also, ja, nee. Also,
zum Einschlafen geht's noch, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so vor ein paar Tagen, so an Ostern, gab es durchaus so am Nachmittag Gelegenheit, wo ich dieses Geräusch nicht hätte hören wollen, weil ich mich dann sofort erbrochen hätte, weil es so schlecht war von den ganzen Eiern.
Ich dachte beim Test, in der man ein Stäbchen in die Nase oder in den Rachen drückt.
Achso, das auch, ja. Ah, du machst eine Überleitung draus, sehr gut.
Ich dachte, du hättest sie gemacht und dann nein, hast du sie eiskalt verstolpert und bist lange hingefallen auf deinen Ball.
Ich hab's genau. Nicht mal gemerkt, dass jetzt eine Überleitung kommt.
Ich auch nicht. Ich hab's gemacht, aber hab's nicht gemerkt.
Ich dachte so, das ist clever, jetzt leitet er das irgendwie hin und dann das Geräusch und dann waren wir ja schon fast bei den Tests und dann legte sich lang mit dem Gesicht ins Gras und vergisst den Ball.
Wie war denn Ostern bei euch?
Mir war oft schlecht, ehrlich. Ich habe echt mich atme fressen. Okay. Kuchen, Grillfleisch, Ostereier, sowohl die aus Eis als auch die aus Schokolade. Und dann hat die Nichte von meiner Frau noch Baklava vorbeigebracht und dann war es ganz aus.
Das ist fies. Lecker, aber fies.
Es war sehr lecker, ja, sehr nussig. Viel nussiger, als ich das kenne. Ich kenne es sonst in nur süß. Und das hat noch eine sehr starke Nussnote. Es war wie ein Nusskuchen, der aber trotzdem so völlig übersüßt und überfettet ist, wie man es von Baklava kennt. Also, nicht schlecht, aber mir war doch sehr schlecht. Aber bevor die Übelkeit kommen konnte, mussten wir erstmal dafür sorgen, dass wir unsere Familien sehen konnten.
Oh ja. Genau. Wir wollten mal kurz darüber sprechen, wie es uns beim Selbsttest ergangen ist. Wir haben alle irgendwie unabhängig voneinander lustige Tests organisiert und haben uns dann gegenseitig Ergebnisse zugeschickt.
Genau.
Ja.
Alle zum Glück negativ, alle Tests, oder? Hattet ihr auch, hattet ihr mehr Angst davor, vor dem, also ich, ja, blöde Frage, falsche Frage. Vor der Frage, dass diese Dinger ja auch False Negatives machen sie wahrscheinlich noch mehr, aber
ja, False Negative doch nur, wenn du wenn es falsch benutzt, oder? Wenn du es richtig benutzt, ist doch False Negative nahezu ausgeschlossen.
In dem Rahmen dessen, wo die Dinger spezifiziert sind, ist es wahrscheinlich so, aber das Fenster, in dem die also so eine im Verlauf einer Corona-Infektion, wo dieser Test da anschlägt, so wie er gemacht wird in der Nase, ist wohl also da würde eine PCR schon sehr viel früher was detektieren und auch sehr viel später noch was detektieren. Und der Selbsttest ist da irgendwo so in der Mitte und ja, mit ein bisschen Glück ist das halt das infektiöse Fenster. Egal, darauf wollte ich nicht raus. Man denkt doch irgendwie so, wenn das ein False Positiv gibt, dann falle ich in so ein, also ich als Hypochonder krieg dann voll den Paraanfall,
bis
ich dann, und dann habe ich, dann sterbe ich den Corona-Tod, bevor dann am Ende mit der PCR festgestellt wird, dass der Test scheiße ausgesagt hat. Und ich das
ja,
gar nicht hab.
Ja, jetzt ist er hinüber. Ja, blöd. Ja,
genau, so ungefähr. Ja, aber war zum Glück alles negativ.
Aber
wie war es so bei euch mit in der Nase bohren?
Nee, also Angst habe ich da, also da, was das angeht, habe ich keine Angst. Das wäre eher so, okay, das wirft halt jetzt die Planung durcheinander und dann sind wir halt in Quarantäne und was ich aber auch nicht so schlimm finde. Also das ist so,
viel anders als jetzt ist es doch auch nicht, oder?
Genau, man hat sich ja damit abgefunden, das ist so, okay, dann hat sich Ostern halt in diesem Moment gerade um ein paar Wochen verschoben für einen selbst, was eigentlich völlig egal ist. Also das so, ja, natürlich will man nicht krank sein und das schwingt schon so mit, aber irgendwie, wir leben jetzt schon so lange mit dieser Seuche, das lässt mich relativ kalt. Also man freut sich dann, dass die Planung jetzt nicht über den Haufen geworfen werden muss, aber sonst, was den Test anging, ich hab, wir hatten noch einen so einen Rachenabstrich, wie heißt der, nasofaszial oder keine Ahnung.
Am Zäpfchen vorbei bis ganz nach hinten oder?
Nee, durch die Nase in den Rachen.
Oh, auch sehr schön.
ja, sehr, sehr
das,
schön.
Das habe ich mal, das erinnert mich an was, es gibt doch diesen lustigen Zaubertrick in Anführungsstrichen, wo du dir auch so ein langes Gerät in die Nase steckst.
Und was Nagel reinhaust.
Viel zu lang, genau. Und wenn du, das ist doch genau der gleiche Weg, den du dann gehst.
Kann sein, ja.
Das habe ich früher mal geübt, das fand ich auch gar nicht so schlimm. Halt nicht mit einem Nagel, sondern mit einem Q-Tip. Aber wenn man da die richtige Stelle trifft, ist das nicht sehr unangenehm.
Nee, wir haben das ja an Weihnachten schon gemacht und mein Vater hatte da extra aus dem Anatomieatlas mir noch ein Bild geschickt, so ein Schnitt.
Da den zu Weg, zeigen, dass, bitte, los.
Genau, da entlang. Und es war tatsächlich, ich fand es die letzten Male sehr unproblematisch. Diesmal war es ziemlich unangenehm. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich glaube, es lag daran, dass ich falsch in Erinnerung hatte, wie weit dieser Q-Tip in der Nase versenkt wird. Ich hatte das Gefühl, der ist fast weg.
Versenkt.
Und habe deswegen, glaube ich, als ich angekommen war, dann noch versucht, so weiter, ach, das muss doch noch weitergehen, so weiter, und habe dann hinten in
so Rachen runter.
Rachen hinten so, und das war sehr unangenehm. Nee, okay, ich bin wohl angekommen.
Ins Gehirn gerammt.
Es geht nicht mehr weiter. Nee, das ist ja, wenn du senkrecht aufs Gesicht schiebst, das kann dir dann nicht passieren.
Kurzes Kleinhirn gekittelt.
Ja, irgendwas ist da hinten mit Sicherheit noch dahinter, also. Weil es auch nicht gepiekst werden möchte.
Ja, genau. Also das fand ich diesmal ziemlich unangenehm. Und auch als es da drin war, also ich kann mich erinnern, da um Weihnachten rum, habe ich zweimal so das Ding angewendet. Und da war es zum Teil so, dass ich dann so ganz lustig damit in der Nase, so, wo es dann so ein bisschen aus der Nase rausguckt, noch herumgelaufen bin, weil es ist dann schon shocking.
Hinfallen dann.
Ja, genau. Das habe ich diesmal nicht gemacht, weil ich so, okay, dann noch ein paar Mal hin und her, also so drehen muss man das dann und so, und dann rausgezogen und ja, nee, aber ich war der Einzige, der es so gemacht hat, die anderen, inklusive der Kinder, da hatten wir jetzt so einen moderneren Nasenabstrich.
In der Kita haben sie ihn Popeltest genannt.
schön.
Ja, aber der stellt auch ungefähr, da musst du ungefähr hin.
Ja, allerdings muss die Nase so ein bisschen nass sein. Und ich musste meinen Kindern erstmal einbläuen, dass sie jetzt bitte die nächsten 5 Minuten mal nicht in der Nase bohren, sodass alles raus ist.
Meine Nase, wenn ich so ein Ding mir in die Nase schiebe, so 2 Zentimeter danach, dann ist die innerhalb von einer Sekunde.
Das ist ja bei dir nur ganz vorne, oder? 2 Zentimeter, ja, das, da ist doch.
Ja,
also
hab ich auch,
unter 50 hab ich auch ist da nichts.
Da habe ich auch gelacht, ja. Ich habe den auch ein bisschen weiter als 2 Zentimeter reingeschoben. Aber innerhalb von kürzester Zeit kriege ich einen Niesreflex von epischen Dimensionen, den ich dann noch so 2-3 Sekunden lang unterdrücken kann, um diesen Testsample zu Ende zu machen. Und danach nehme ich dieses Stäbchen am langen Arm zur Seite und muss erstmal ungefähr 3 Minuten durchniesen wie ein Wahnsinniger, bis ich
kann
mich
ich
wieder beruhigt habe.
Schieb das Ding mal bis in den Rachen durch die Nase.
Ja. Ich glaube, da wird's mich umreißen. Also jedes Mal. Ich habe es ja 2-mal gemacht, diese Dinger, und ich muss jedes Mal niesen wie verrückt. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm bei mir.
Nee, hat bei uns keiner gemacht. Also bist du wohl irgendwie anfälliger dafür.
Offensichtlich.
Ja, mit den Kindern, das war ein bisschen spannender. Also mit dem Lucius, das ging sogar noch. Aber die Rosa musste schon so. Ich habe euch ja vorhin das Bild geschickt, hingelegt werden, Kopf festgehalten und dann in der Nase rumgeworfen. Sie fand es nicht so lustig.
Nee,
obwohl es ziemlich ähnlich ist. Sie hat ziemlich harte Popel auf der Nase, die Theresa ziemlich ähnlich rauspopelt. Also eigentlich war es ihr auch gar nicht so unbekannt, was da passiert, aber trotzdem war ihr das schon unheimlich irgendwie.
Bei uns sah es auch ähnlich aus. Zweijährige wollte auch nicht ganz so gut mitspielen und ja, halt doch nochmal fest, dann Kopf zur Seite, Kopf nach rechts, links, nein, dann tust du dir weh, lass ich es jetzt los, nee, ist auch blöd, dann fällt's runter und ach ja, nee, war ein bisschen ein Kampf, bis wir da alles Material hatten, aber ich muss sagen, meine Frau hatte einen so großen Spaß, dieses dann aufbauen, also hat sie dann ihr kleines Labor in Anführungsstrichen aufgebaut mit dem
dieses Foto, sie sah so glücklich aus.
Dem Ding da rein und hier das und das muss alles richtig beschriftet werden und es musste alles überall. So, und jetzt mache ich noch zwei Tropfen dahin und hier und es war ein großer Spaß. Ich glaube, die würde ich am liebsten jeden Morgen erstmal alle, die ganze Familie und die Nachbarschaft durchtesten, damit das Labor sich auch lohnt. Und ja, Bob, du hast erzählt, es gibt auch noch irgendwelche, wo man noch pepetieren muss. Da war's gelaufen bei uns. Also warum haben wir nicht so Tests, die pepetieren? Weil du keine anderen gekauft hast.
Ja, aber das waren die ersten, die wir hatten. Ich habe vor 3 Wochen, als wir da runter sind zu meiner Schwiegermutter, haben wir schon mal so einen ganzen Batterietest gekauft, um das alles vorher mal zu checken. Und da hatte ich in der Apotheke, haben die irgendwie gesagt, ja, also wir haben die für die Nase und die zum Spucken. Und dann habe ich die so angeguckt und habe gesagt, ja, keine Ahnung, was ist denn besser? Und dann hat die gemeint, ja, also nein, das ist von der Sensitivität und so und Spezifität, das sind beide gleich. Das mit dem Spucken, wenn sie in der Nase öfter Nasenbluten haben oder so, dann sollten sie vielleicht die mit dem Spucken nehmen und ansonsten ist, ja, wie sie möchten. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann nehme ich vier so. Und dann bin ich da mit meinen Tests rausmarschiert und meine Frau hat dann diese Spuckdinger ausprobiert, aber wenn du da das Kleingedruckte liest, dann ist es wohl so schon, dass du sollst da reinspucken, aber also ich will jetzt nicht wieder Geräusche machen, aber na, ist egal wahrscheinlich.
Klingt musst du so vorher schon mal so ekelhaft.
Musst vorher schon mal so von hinten holen, sag ich mal, ja.
Herrlich.
Damit das so ein bisschen realistischer
wird. Wie erklärst du das deinen Kindern?
Ja, das ist genau die Frage.
Ist das nicht auch viel zu ungenau, ob man es genug hochgerotzt hat oder nicht?
Also, wirkt hat.
Ich find, das weiß ich. Da ist die Unsicherheit doch viel zu groß. Weil wenn ich durch die Nase am Rachen Hinterwand, wenn ich da ankomme, weiß ich bin da angekommen.
Ja gut, der Nasenrachen Hinterwand, der ist wahrscheinlich besser, aber gegen den du normal 2 Zentimeter in der Nase machst, gegen den ist er ja, wahrscheinlich nichts. Bei dem in der Nase, der hat den Vorteil, da ist es egal, was du vorher gemacht hast. Also ja, du hast deinen Kindern gesagt, sie sollen nicht in der Nase bohren, aber bei dem anderen steht drin, du darfst eine Stunde vorher nichts trinken, nichts essen. Du musst also, und natürlich auch nicht Zähne putzen, du musst irgendwie in deinem Mund so ein bisschen halbwegs normale Flora und Fauna, nein, egal, erzeugen und nee, das dann.
Vor allem Fauna, keine Flora, oder?
Ja, egal, weiß was auch immer.
Noch keine Pflanzen Filze, im Hals.
Filze sind da bestimmt auch dabei.
Schöne kleine Pflanzen hinten.
Naja, also jedenfalls hatten wir die beide und dieser Spucktest, der ist schon komplizierter auszuwerten, weil da musst du halt, du spuckst halt in so ein trichterförmiges Papiertütchen, wie so eine Mini-Version von so einer Pommes-Tüte. Und dann hast du das halt drin und dann musst du das irgendwie wieder rauspipettieren und in einer definierten Tropfmenge in irgendwas anderes, in so eine Testflüssigkeit reinpipettieren und das dann schütteln und das dann wiederum da in diese Testkassette.
Das wäre das und allerbeste deshalb, bei uns gewesen.
Genau, deshalb fiel mir das ein, als du schriebst, deine Frau hat so viel Spaß. Habe ich gedacht, ja, vielleicht sollte sie die mal kaufen.
Die brauchen wir. Das wird ein ganz großer Spaß.
Also wenn ihr sie nicht kriegt, ich weiß, wo ich habe hier eine Apotheke über die Wiese, da haben sie die.
Ja, nur ich muss dann jeden Morgen wieder rumrotzen. Ach so. Wahrscheinlich noch vorm Aufwachen so. Los, es ist Zeit für den Test. Das Labor steht schon.
Meine Frau will Körperflüssigkeiten von mir.
Aber ich hatte mir das anders vorgestellt.
Ja, genau. Irgendwie hatte ich da was anderes gedacht. Naja.
Happens.
Jetzt hast ach ja, Todeskalt steigt.
Jetzt wäre er raus bei LOL.
23 Uhr. Das Sneakpot wird zotig.
Ja.
Irgendjemand
2 Stunden sind fast erreicht.
Hat gerade sein Frühstücksbrötchen reingebissen und denkt sich so, Alter, worüber, was ist denn das schon wieder?
Tja.
Ja, schön. Ein großer Sneakpot, Spaß.
Man weiß nie, was man kriegt.
Absolut nicht. So soll das auch sein.
Aber wir haben eine Kategorie, die ja sehr regelmäßig da ist und die sich großer Beliebtheit erfreut. Das haben wir an null Rückmeldungen bisher gemerkt. Der ja, Jazzwitz der Woche.
Die Leute hassen es.
Also ich mag die Kategorie.
Ich freue mich,
wie lange wir das noch weiterführen können, gell?
Bis du keine Jazzwitze mehr hast.
Also wollt ihr einen Jazzwitz hören, ja?
Auf jeden Fall, also.
Unbedingt.
Ich warte seit 1:50 auf den Jazzwitz der Woche.
Okay, also ein Jazzmusiker erzählt seinem Kumpel, dass er gerade seine erste Platte gemacht hat und sein Kumpel ist ganz beeindruckt und meint, ist ja klasse hier, hast du denn schon was verkauft? Und dann sagt der Chesser, ja klar, mein Fernseher, mein Auto, mein Haus, meine Anlage.
Ja. Ach, die armen Jazzmusiker.
Weil der Clou ist halt immer der gleiche.
Ja, ist der Gag immer der gleiche.
Exakt immer derselbe Witz.
Egal. Ach, schon irgendwas was, wo die Pointe irgendwie sowas wie ein Big Mac mit zwei Mal Pommes lautet oder so, kommt bestimmt auch noch.
Ja. Ja, wahrscheinlich.
Gut.
Das war das. haben wir noch was? jetzt fehlen Jazz-Akkorde, die wir wieder nicht.
Wir brauchen
ja. Oh, Jazz. Ich muss sagen, was wir
genau.
Was wir, schauen.
Das fehlt noch, exakt, genau. Ach, das.
Ich bin ganz aufgeregt.
Du jetzt auch? Du weißt doch schon, was kommt. Wir wissen noch nicht, was kommt.
Ich muss jetzt noch schnell entscheiden.
Sag nein, mal, welchen Fernsehsender sollen wir einschalten?
Prime.
Prime, warte, da müsste ich das erstmal eintippen. Ich möchte es ja gleich gucken.
Oh, da sehe ich jetzt gerade LOL, das werde ich jetzt direkt auf meine Watchlist hauen.
Oh, ist bei mir auch gerade aufgetaucht. Diese Staffel angeht. Ausblenden, alles klar, bin ich los.
Amazon hört Sneakpot, merkt ihr das?
Die hören mir vor allem hier zu, obwohl, ja, egal.
Ja.
So, da sind wir. Was tippen wir?
Wir tippen Bliss mit B. B-L-I-S-S.
Bliss. Okay. Kann ich das ignorieren?
Das
schlechter Wortwitz. Egal, weiter.
und das ist mit Owen Wilson und Sam Hayek.
Mit Owen Wilson und Sam Hayek. Und was ich bisher davon gehört habe, ich habe ein bisschen was dazu gelesen, so bei IMDb, ist das gar keine psychedelische Liebesgeschichte, sondern die Beschreibung ist kompletter Bullshit.
Okay, dann lese ich
irgendwas
gar nicht.
Ganz anderes. Genau. Also,
IMDb 5,3, das spricht ja für den Film.
Spricht total dafür, ja. Ich
drei
bin
Punkte
gespannt.
Auf Amazon, yeah.
Läuft, oder?
Zur Watchlist hinzufügen, alles klar.
Ich finde beide Schauspieler interessant. Also ich finde Owen Wilson interessant, ich finde sie toll. Und ich bin gespannt. Mal gucken, wie das wird. Ich befürchte, ich werde es im Original schauen, weil ich glaube, Salma Hayek gedubbt ist blöd. Weil die will man ja auch mit Akzent.
Es scheint zu polarisieren, das Ding. Hat ganz viele 5-Sterne-Bewertungen und ganz viele 1-Sterne-Bewertungen. Dazwischen ist relativ dünn.
Hat's auch gute Bewertungen?
Ja,
5 so, von 5.
5
von
5. Ja, ja, bei Amazon. Sind
ja, aber das ist doch optimal. Das ist doch
43% 5 und 32% 1.
Ja.
Ja, perfekt.
12% 2, das ist halt schon, ja.
Wir müssen uns nur noch entscheiden, zu welcher Gruppe wir gehören. Also ich bin gespannt, was das wird.
Ja, okay. Also, nächste Woche. Bliss. Mhm.
Ja.
Und wir sind gespannt, was das wird. Das ist schön, du hast mir nicht meinen Tipp für nächste Woche weggenommen. Obwohl ich ja nach wie vor ein bisschen damit hadere, ob ich das wählen soll, was ich wählen möchte. Aber wir werden sehen.
Immer jetzt gucken wir erstmal Bliss. In die Fresse.
Und genau. Damit sind wir durch, oder?
Würde ich jetzt ist noch irgendjemand was passiert?
Was meinst du mit passiert?
Weiß nicht, irgendwas, was du noch jetzt zum Besten geben könntest.
Ach so, nö, also.
Ja. Keine Unfälle mehr mit deiner Fleischautomat oder so.
Nee. Dem Automat bin ich seither nicht mehr begegnet. Kann nichts berichten in der Richtung. Tut mir leid. Ich melde mich, wenn ich wieder vom Automat beschissen wurde oder so. Oder mein Bruder. Insofern würde ich sagen,
ich war,
ja.
Also ich war die Woche auf dem Bauernhof, weil du gerade Fleischautomat sagst, auf so einem Bauernhof mit so einem Hofladen und habe Fleisch gekauft, wo man so Biofleisch und sowas kaufen kann. Und da habe ich unter anderem auch Truthahnleber gekauft. Da bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Ich habe es noch nicht gegessen.
Wie wirst du die zubereiten?
Ich werde die so wie jede Leber.
Gar nicht. Roh wie immer.
Weil du klassisch nicht weißt, was es bedeutet, oder?
Weil ich mir da nichts drunter vorstellen könnte, wie man Leber okay. Klassisch zubereitet.
Klassisch Leber ist ganz banal eigentlich. Du brätst Zwiebeln an und du brätst Äpfel an. Und dann brätst du die Leber an und dann gießt du das mit ein bisschen was auf, in der Regel so ein bisschen saure Sahne und dann kommt noch irgendein Gemüsebrühe, klar. Ich glaube, Majoran kommt noch dazu. Also ein bestimmtes Gewürz, ich meine Majoran war es. Und das war es dann eigentlich schon ziemlich. Und die Leber hast halt vorher ein bisschen mit Mehl eingestaubt und dann musst du halt aufpassen, dass es nicht hart wird, also dass das nicht zäh wird. Und das ist eigentlich relativ simpel. Du kannst die Äpfel weglassen, aber eigentlich passt das ganz gut so mit diesem die Süße von der Frucht passt eigentlich ganz gut dazu. Und ich denke, so werde ich es auch machen. So kenne ich es am besten. Ich habe Leber auch schon, und das war auch sehr gut, auf dem Grill gemacht. Und ich habe Leber auch schon im Schmortopf gemacht, geschmort, wo es dann auch sehr schön zart wird. Auch gute Varianten. Aber da, ich meine, wenn du die schmorst, da ist halt so viel anderer Geschmack mit drin. Und ich will ja schmecken wie jetzt die Truthahn. Nee, nicht Truthahn. Habe ich Truthahn gesagt? Nee, Vogelstrauß. Nee, ich meine nicht Truthahn, ich meine Vogelstrauß.
Oh.
Straußenleber habe ich gekauft. Ich will ja wissen, wie Straußenleber schmeckt. Deswegen bin ich gespannt.
Nee, was ist das für ein Bauernhof, der Strauße hat?
Habe ich auch. Ich bin da mit den Kindern hingefahren und habe gesagt, hier, jetzt wollen wir aber auch eure Tiere sehen. Welche können wir denn sehen? Ja, die Bisons sind da vorne rechts. Haben wir nicht gefunden.
Bison.
Die irgendwo versteckt. Ja, Bison. Die Weide war riesengroß, also, deswegen.
Wollte gerade sagen, so ein kleines Tier, was sich mal ebenso hinter so einem Gebüsch versteckt.
What? Nee, die Weide, absurd groß. Deswegen, wir haben sie nicht gesehen. Also sie war so. Die Weide war größer als der Hügel, hatte man das Gefühl. Also man konnte sie nicht übersehen. Wahnsinn. Und Schweine haben wir gesehen und Kühe in verschiedenen Altersgruppen und Pferde. Die konnten wir aber nicht als Wurst kaufen. Und dann habe ich gefragt, so, ja, und wo ist denn eure Strauße? Und dann haben wir, nee, Strauße kriegen wir von dem Hof in Schafheim. Das ist da, wo meine Eltern nebenan wohnen und die haben auch schon erzählt, dass es sehr schön ist, wenn man da spazieren geht, sieht man da die Straußen auf ihrer Weide stehen. Und
weil die richtig ausgewachsen
sind. Wohnen die auf einer Weide?
Ja.
Bauen nicht so einen Sandhügel.
Nee, die haben so eine Weide. Ich habe dann auch gefragt, wie ist denn das momentan gerade mit der Geflügelpest, also mit der Geflügelkrippe? Müssen die jetzt alle aufgestallt werden? Weil das ist ja bei so einem Strauß gar nicht so einfach, gell? Weil
ich finde das richtig doof, wenn er nicht raus kann.
Wenn du irgendwie, ich glaube, die haben so, also sie hat gesagt, die hätten so 30 Straußen normalerweise immer. Und du hast ja für 30 Strauße, wenn du normalerweise die auf der Weide stehen hast, hast du da ja keinen Stall. Also das ist ja Katastrophe. Und hat sie gemeint, ja, nee, die würden nicht als Geflügel gelten, sondern die würden als Wildvieh gelten. Wahrscheinlich eben wegen der Größe. Genau. Natürlich.
Ist wie ein Hund.
Genauso anfällig für Geflügelgrippe, logisch. Und müssen dann halt alle gekeult werden. Gut, es sind dann halt nur 30. Wenn sie es kriegen. Aber es ist halt wahrscheinlich nicht praktikabel, eine Aufstellungspflicht für die. Aber gut.
Verkaufen die auch die Eier?
Ist mir nicht bekannt.
Habt ihr mal so einen Strauß? Ich habe mir jetzt gerade eben überlegt, als du so über Strauße geredet hast, wenn man so einen Straußenspiegelei macht, da brauchst du halt echt eine riesige Pfanne, oder? Du hast halt so ein 4 cm dickes Spiegelei da in deiner Pfanne.
Meine Schwiegermutter hat ein Straußenei im Wohnzimmer stehen. Allerdings
das ist aber auch
leer.
Also, ach so.
Nee, leer. Also so, weiß nicht, ausgeblasen wahrscheinlich. Mhm. Ist ein beeindruckendes Objekt. So.
Ja, die sind riesig.
Ja. Habt ihr mal einen wirklich ausgewachsenen Strauß? Also ich weiß nicht, wie alt die werden, die da sozusagen
für
Fleischproduktion geschlachtet werden. Da wird man die wahrscheinlich nicht komplett auswachsen lassen, nehme ich mal an. Die werden ja wahrscheinlich immer schon relativ jung dann.
Stimmt. Also bei uns gibt es hier, wenn du den Main ein bisschen aufwärts fährst, bis zum Mainknick etwa, also irgendwo hinter Miltenberg-Bürgstadt, gibt es einen Hersteller von Möbeln. Mir ist jetzt entfallen, wie er heißt. Der aber schon recht erfolgreich auch überregional war und ist. Und der hat sich irgendwann in den Kopf gesetzt, er baut sich einen Zoo dahin. Mit auch mit so exotischen Tieren zum Teil. aber eben exotische Tiere, die auch draußen, die Kälte ertragen. Und da kann man kostenlos rein. Also wenn Corona vorbei ist, müssen wir da mal hinfahren, Bob. Ist wirklich, wirklich nett. Und die haben auch Strauße, die da auch so auf der Weide stehen praktisch. Das, der Lucius, ich kann mich noch erinnern, Lucius hat ganz schön Schiss gehabt vor den Viechern, weil die echt beeindruckend groß sind.
Das ist ja riesig,
also,
gell?
Ja, also im Opel Zoo, im Taunus, da haben sie auch einen. Ich glaube, den müsste man jetzt, der ist an diesem Philosophenweg, der ja öffentlich zugänglich ist. Das heißt, da müsstest du jetzt theoretisch in Corona-Zeiten sogar auch vorbeikommen können, weiß ich nicht genau. Und da stand ich so unmittelbar quasi, das Vieh war so direkt hinterm Zaun und ich stand da so 1,5 Meter entfernt und habe mir diese Füße von diesem Ding angeguckt und das in meiner Erinnerung jetzt fängt den sein Gefieder quasi erst bei mir auf Brusthöhe an, von unten gesehen. Und dann geht er von da weiter. Wahrscheinlich stimmt das nicht ganz. Es ist in meiner Erinnerung wahrscheinlich verzerrt. Aber ich war schwer beeindruckt, wie unfassbar riesig dieses Viech war. Da bin ich wieder. Ganz, ganz beeindruckendes prähistorisches Monster irgendwie. So, von der Art.
Ja, halt ein Dino, gell?
Ja, genau. Ja, gut, dann versuche ich es nochmal mit der Abmoderation.
Wenn ich noch ein paar Sträuße durchs Bild laufen.
Wenn ich genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr alle eins am Sträußchen habt, ist nicht unwahrscheinlich.
Grandios, Badesalz, so gut.
Ja, so, damit verabschieden wir euch in die Nacht oder in den Rest eurer Joggingstrecke oder ins Frühstück, was auch immer. Sneakpot.de, da werdet ihr die Kommentare los. Das war Folge 600.
Chat sie immer so weiter.
Genau.
Ihr müsst uns schon sagen, wenn ihr das nicht mehr wollt.
Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, was man in die Kommentare schreiben kann. Ansonsten könnt ihr da zum Beispiel auch sagen, wie euch Captive State gefallen hat. Oder
warum ich
Star Wars zu eng sehe. Genau. Ansonsten viel Spaß mit euren Sträußchen und bis nächste Woche, wenn wir über Bliss reden. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.